Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Paul Schreier. Herr Schreier, ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Schreier, Sie sind heute hier, um Ihr aktuelles Buch vorzustellen, Wer regiert das Geld? Banken, Demokratie, Täuschung. Das klingt ja so ein bisschen schon nach Verschwörungstheorie und es gibt ein Kapitel sogar im Buch zum Thema Verschwörungstheorie. Sie sagen dort, Verschwörungstheorien sind ganz normal in der Kriminalistik. Es gibt dort sogenannte Ermittlungshypothesen. Ja, und weil ich frage, wenn es ums Geld geht, warum haben Sie einen Artikel, einen Beitrag geschrieben, der sich auch mit Verschwörungstheorien beschäftigt, also ein Kapitel dem geopfert?
Also ich finde einfach, der Begriff Verschwörungstheorie, der kommt ja sehr häufig. Also in den Medien ist das sehr präsent, teilweise verwenden es auch Politiker schon, um sich abzugrenzen von irgendwelchen Themen, die den Leuten nicht so in den Kram passen. Und ich finde einfach, ich habe ja auch schon zu 9/11 mehrfach gearbeitet und man bekommt immer diesen Vorwurf, ach, ihr seid doch alle Verschwörungstheoretiker. Und ich wollte dem einfach nochmal ein bisschen auf den Grund gehen und nochmal systematisch beschreiben, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Ist das immer Unsinn? Ist das automatisch immer absurdes Zeug? Oder wie kann man das eigentlich definieren? Mhm. Und da dachte ich, ich mache auch in dieses Buch nochmal so ein Kapitel rein, weil gerade bei diesem Geldthema kommt der Vorwurf auch relativ häufig, dass das alles Verschwörungstheorie ist, wenn man irgendwie sich mit dem Geldsystem kritisch auseinandersetzt.
Dunkle Mächte, die an Strippen ziehen.
Ja, ja, genau, das kommt ja.
Ich habe Sie ja schon mal interviewt auf einer offenen Bühne, Faktencheck 9/11, deswegen Verschwörungstheorie, dachte ich, der hat immer so heiße Themen. Wir sind die Guten, ein Buch, was Sie gemeinsam mit Herrn Bröckers geschrieben haben. Jetzt sind Sie auch beim Westend Verlag. Das ist Sie gut aufgehoben. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, ist das Ihr drittes Buch?
Das ist, ich glaube, das vierte ist es jetzt.
Okay. Ja. Wer regiert das Geld? Es gibt ja spätestens seit 2008, vorher gab es das auch schon, aber es gibt ja spätestens seit dieser Bankenkrise unglaublich viele Bücher über Geld. Ja, nicht nur in Deutsch geschrieben, sondern sehr viele wurden ja auch übersetzt oder direkt nach Deutschland. Warum haben Sie denn 2016 jetzt nochmal ein Buch über Geld geschrieben? Warum?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Da gibt es wirklich schon sehr viel am Markt. Und ich musste auch, als ich meinem Verleger davon erzählt habe, ich würde gerne dieses Buch machen, hat er auch erstmal einen Moment mit der Stirn gerunzelt und gesagt, naja, gibt es da nicht schon einiges? Und erzähl mal, wie stellst du dir das vor? Ich bin an dem Thema vor ungefähr 4 Jahren schon mal gründlicher dran gewesen, habe damals einige Artikel dazu gemacht, wollte damals eigentlich schon dieses Buch machen, dann kam einiges dazwischen. Mir geht es ja darum, jetzt nicht irgendwie, das ist ja jetzt kein Ratgeber irgendwie für Geldanlage und es ist jetzt auch keine Erklärung, wie ist es zur Finanzkrise gekommen, dazu gibt es ja sehr viele Bücher, sondern mir ging es eigentlich darum, wirklich mal herauszufinden, erstmal selber und dann zu erklären, wie funktioniert dieses Geldsystem eigentlich, was ist der Kern und wo liegt eigentlich die Macht in diesem System, diese Struktur einfach mal ein bisschen zu durchleuchten, das ist eigentlich mein Anliegen gewesen, das Buch zu schreiben und ich glaube, das ist relativ zeitlos, also so ein Buch, kann man immer schreiben und wurde ja auch vor 50 Jahren wurden ja auch schon solche Bücher geschrieben, die sind nicht weniger aktuell als heute. Das ist eigentlich ein übergreifendes Thema für unsere Gesellschaft und unsere Zeit.
Wie arbeiten Sie sich in so ein Thema rein? Weil 9/11, wir sind die Guten über unsere Art von Russlandpolitik in den Medien und so ein Buch, das sind ja Dinge, die haben nicht unmittelbar miteinander zu tun.
Nö, gar nicht. Also oberflächlich gesehen gar nicht. Im Grunde dann doch wieder über viele Ecken. Ja, ich arbeite mich rein, wie andere Kollegen auch, ganz viel lesen, ganz viel recherchieren, mit Leuten sprechen, die sich auskennen. Ja, Gespräche führen, Bücher lesen, ganz normal, journalistische Arbeit.
Bevor wir uns das Buch wirklich vorknöpfen, es gibt ja auch einen Rundumschlag, würde ich mal sagen, was die Geschichte des Geldes angeht. Da gibt es ein sehr gutes Buch von Graeber, Schulden, oder Sie zitieren oft Steven Zalenga zum Beispiel. Ja, also da gibt es ein paar, wo man, ich kenne ja diese Bücher auch, wo man denkt, da gibt es wirklich Werke, die man immer nur empfehlen kann. Man muss diese Bücher nur bekommen, sind ja nicht ganz billig, ne? Muss man auch dazu sagen. Einige Bücher sind ja vergriffen oder nur noch antiquarisch. Bevor wir darauf kommen, sollten wir trotzdem, obwohl der KenFM-User das wahrscheinlich schon weiß, aber die neu hinzukommen, kurz mal abklären, so im groben Ganzen, wie Geld überhaupt entsteht, dass es unterschiedliche Geldformen gibt, machen Sie mit uns mal ein kleines ABC. Also ich habe das Bargeld, was ich in der Tasche habe, das kennt jeder und dann gibt es noch mein Girokonto, da kann ich dann mit der EC-Karte und meiner Kreditkarte bezahlen. Diese beiden Geldsorten, sind das unterschiedliche Geldsorten oder ist es doch dasselbe? Und wenn es nicht dasselbe ist, was unterscheidet diese beiden Arten von Geld?
Ja, der Punkt ist, man muss immer fragen, wer erzeugt das Geld? Und wenn man jetzt eine Straßenumfrage macht, ich habe in meinem Buch auch mehrere Umfragen zitiert, hier in Deutschland, in der Schweiz und in Großbritannien und überall, wenn man die Leute fragt, was meinen sie, wer erzeugt eigentlich das Geld? Dann bekommt man in der Regel die Antwort, ja, das macht die Zentralbank oder die Regierung. Und das stimmt eben nur für das Bargeld. Also bei uns ist es halt so, dass im Euroraum die Europäische Zentralbank druckt halt die Geldscheine.
Ja, also die Euros, die wir kennen.
Ja klar, das weiß auch jeder. Aber das Geld auf den Girokonten, das erzeugt nicht die Zentralbank. Das erzeugen in der Regel die privaten Banken.
Und das heißt, die drucken das Geld.
Und na, es ist ja dann nicht gedruckt. Es ist ja quasi...
Null und eins.
Es ist ja ohne Materie noch. Ja. Dann nur noch. Und der entscheidende Punkt ist, dass das Giralgeld einen viel größeren Anteil am umlaufenden Geld ausmacht als Bargeld. Also Bargeld ist weniger als 20% von dem Geld, was wir wirklich zum Bezahlen benutzen.
Ja.
Also mal ganz praktisch gesagt, Statistik der EZB, da gibt es im Euroraum 6.000 Milliarden Euro an umlaufendem Geld, Girokonten und Bargeld. Und davon sind nur 1.000 Milliarden Bargeld und 5.000 Milliarden auf Girokonten. Mhm. Und das zeigt eigentlich schon, dass der Einfluss der EZB auf Geldmenge und so weiter dann doch begrenzt ist, wenn man eben weiß, dass Geld, Giralgeld, von privaten Banken geschaffen wird.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, das, was ich in der Tasche habe, das Bargeld, das macht einen geringen Anteil aus, wo man ja denken würde, das ist eben das gesamte Geld. Nein, der größte Teil des Geldes, was bewegt wird, womit ich an der Tankstelle bezahle, also wo ich die Tankrechnung bezahle oder wo ich eine Überweisung tätige, dieses Giralgeld, das ist letztendlich das Geld, was 80% des Marktgeldes ausmacht.
Mehr noch, ja, mehr noch. Also, und ja, man muss halt verstehen, wie das Geld entsteht. Und das Geld entsteht im Wege der Kreditvergabe. Immer wenn eine private Bank einen Kredit vergibt, dann entsteht in diesem Moment neues Geld. Und das ist eine Sache, die spricht sich so langsam rum seit einigen Jahren. Viele Leute wissen das auch schon. Aber wie gesagt, wenn man Umfragen macht auf der Straße, dann ist die übergroße Mehrheit weiß das nicht.
Mhm. Ich möchte mal für die nachfragen, die das nicht wissen. Sie sagen, dann entsteht neues Geld durch Kreditvergabe. Mhm. Franz Hörmann, mit dem haben wir auch schon ein paar Mal, der sagt das ja auch immer, weil das Alltag ist. Aber können Sie mal jemanden, der so gar keine Ahnung davon hat, was heißt, entsteht das Geld durch Kreditvergabe? Wie entsteht denn das?
Das heißt, das Geld hat es vorher nicht gegeben. Also normalerweise,
ich gehe zu einer Bank und sage, ich hätte gern 20.000 Euro.
Normalerweise denkt man ja, es ist so, wenn ich Geld geliehen bekomme von der Bank, dass das Geld ist, was andere Leute dort fest angelegt haben. Mhm. Und das ist eben nicht so. Das heißt, wenn die Bank mir einen Kredit gibt, dann verringert sich kein anderes Konto auf dieser Bank.
Da wird nichts verschoben.
Es wird nichts verschoben. Mhm. Daher entsteht es neu. Wie das im Einzelnen funktioniert, habe ich im Buch beschrieben. Auch die technische Sache, weil es ist ein bisschen, dann wird es doch kompliziert an der Stelle. Im Grunde vereinfacht gesagt, die Bank benennt einen Bilanzposten um. Die sagt im Grunde, es entsteht eine Verbindlichkeit der Bank dem Kunden gegenüber, das Geld zu zahlen. Aber das Geld wird gar nicht praktisch gezahlt. Es wird eben nicht überwiesen, sondern der Kunde hat nur den Anspruch. Und real gezahlt wird es nur, wenn der Kreditnehmer sich das Geld in bar auszahlen lassen würde, den Kredit, was ja fast niemand macht. Mhm. Im Grunde ist es nur ein Anspruch. Und wenn der Kredit zurückgezahlt wird, verringert sich auch wieder der Anspruch nur. Ja. Also es wird wirklich kein Geld bewegt, außer man lässt es sich in Bargeld auszahlen.
Also wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich hätte gerne 20.000 Euro, dann schreiben die mir auf mein Konto 20.000 Euro und ich habe theoretisch das Recht, 20.000 Euro am Geldautomaten zu ziehen.
Genau,
macht
halt nur fast niemand.
Ja, oder ich muss bei der Bank bei größeren Summen ja auch deswegen eine Ansage machen, dass ich jetzt komme und mein Geld haben möchte.
Genau.
Weil wenn ich das richtig verstanden habe, die vielen Kredite, die man vergibt, das ist als Bargeld überhaupt nicht in der Bank. Das gibt es gar nicht als Bargeld.
Genau, das ist eben der Punkt. Und das ist auch der Punkt, wo das heutige Banksystem im Grunde genauso funktioniert wie die Goldschmiedebanken im 17. Jahrhundert in Großbritannien. Denn da war es auch so. So fing das ganze Bankensystem ja an, wenn wir mal kurz da vorgreifen wollen vielleicht. Also bevor es echte Banken gab, gab es die Goldschmiede. Das war in Großbritannien wirklich im 17. Jahrhundert eine richtige Branche, die halt Gold verwahrt haben von reichen Leuten und dann Quittungen ausgestellt haben. Mhm. Und dann fingen die irgendwann an, Quittungen auszustellen für Gold, was sie gar nicht hatten. Aber es hat keiner gemerkt. Mhm. Das heißt, die haben Quittungen ausgestellt für fremdes Eigentum und so.
Ja.
Das wurde dann ihres und das ist heute nicht anders. Die Banken stellen heute, wenn sie einen Kredit vergeben, im Grunde Gutscheine aus. Giralgeld kann man sehen als Gutschein auf Bargeld im Grunde. Mhm. Sie stellen Gutscheine aus auf etwas, was der Staat geschaffen hat. Das Bargeld ist ja von der EZB.
Ja.
Und das ist im Grunde der eigentliche Knackpunkt an der ganzen Sache, warum das auch juristisch sehr fragwürdig ist. Private,
das ist eine Grauzone.
Private Banken stellen Gutscheine aus auf etwas, was der Staat geschaffen hat. Das ist eigentlich eine unglaubliche Frechheit, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt.
Ja.
Und das ist aber unser Alltag, unser ökonomischer und finanzieller Alltag heutzutage.
Die Frage ist natürlich, warum der Staat sich das gefallen lässt, beziehungsweise der Staat, wenn man seine Steuern zum Beispiel bezahlen möchte, der will ja gar nicht das eigene Zahlungsmittel haben, der möchte kein Bargeld. Man kann ja mal versuchen, seine Steuern in Bar zu bezahlen, will ja gar keiner.
Das ist der nächste Punkt, dass man viele Steuern heutzutage nur noch mit Giralgeld, nur mit Überweisung bezahlen kann, Einkommenssteuer und so weiter, geht ja gar nicht mehr bar. Und das ist eigentlich ein Unding, das heißt, der Staat verlangt, dass man die Steuern in einem Geld bezahlt, was er selber gar nicht rausgibt. Das ist eigentlich der totale Offenbarungseid sozusagen.
Ja.
Und wenn man da mal Politiker darauf anspricht, dann, ich habe das jetzt gerade gemacht, ich habe gerade eine kleine Umfrage gemacht unter Finanzpolitikern und das ist den Leuten nicht bewusst, wie gravierend das eigentlich ist.
Mhm. Weil das ist privates Geld.
Ja, genau.
In der Regel.
Also es ist im Grunde ein Gutschein, es ist nur ein Gutschein auf staatliches Geld.
Ja. Mhm. Die Frage, die sich ja generell dann immer stellt, wenn man sich damit beschäftigt, warum überlässt der Staat mit seiner Zentralbank, seinem Bargeld, dieses Geschäft den privaten Banken? Warum macht er das nicht alles selbst?
Genau, das ist genau die Frage. Und darum geht es auch, darum geht es vor allen Dingen in meinem Buch. Warum?
Ja.
Warum? Diese Frage habe ich auch gestellt. Und das ist die große Frage und das ist auch die Frage, die wir diskutieren müssen und die wir auch Politikern stellen müssen. Wie kann das eigentlich sein?
Mhm. Es gab ja in der Geschichte des Geldes, auf die wir jetzt gleich kommen, immer diesen Kampf, wie viel von der Geldschöpfung soll privat sein, wie viel soll staatlich sein. Da gab es auch immer Gründe, ja, der Staat kann mit Geld nicht umgehen, der muss praktisch von privaten Bürgern, sage ich jetzt mal reichen Bürgern, kontrolliert werden, weil der Staat sonst immer in die Schatulle greift und alles eben aus der Tasche bezahlt. Aber bevor wir darüber reden, vielleicht etwas grundsätzlich, vielleicht auch wenn die Frage, wenn Sie die vielleicht gar nicht beantworten können. Was ist denn überhaupt Geld?
Naja, Geld ist im Grunde, Geld repräsentiert die Werte, die wir schaffen und mit denen wir handeln. Also es gibt, wenn man es mal ganz auf ein praktisches Beispiel oder auf ein abstraktes praktisches Beispiel bringen möchte, stellen wir uns eine Waage vor. Auf der einen Schale der Waage liegen alle Waren, die wir herstellen, also unser Bruttosozialprodukt sozusagen. Ja. Und auf der anderen Schale der Waage liegt das Geld, mit dem diese Dinge gekauft werden können.
Also spiegelt sich das quasi.
Genau, und alles Geld repräsentiert die Waren und Dienstleistungen, die bei uns handelbar sind in der Gesellschaft. Das Geld repräsentiert die Werte, die wir schaffen.
Mhm.
Das ist das, und um damit rechnen zu können, das ist im Grunde das Geld.
Im klassischen Sinne auch rechnen. Es gab ja Zeiten, da gab es auch Verrechnungssysteme, Langhäuser, wo Waren abgeliefert wurden in Dörfern, wo man sich kannte. Da war Kredit als Vertrauen, dass man sich eben als Nachbarn kannte.
Genau.
Aber es wurde nicht gezählt.
Ja, ja, das ist so die Frühzeit. Oder bei den Indianern war es teilweise so, da gibt es ja soziologische Forschungen drüber, dass eben Waren einfach verteilt worden in der Gemeinschaft. Und das ist ein ganz spannendes Feld. Ich streife das in meinem Buch ganz kurz. So die Gesellschaften, die ohne Geld hat operieren, wie die das eigentlich gemacht haben, das gibt es ja schon auch.
Mhm. Gab es da eine Gesellschaft, die Sie fasziniert hat? Das war gut, wie die das hinbekommen haben.
Ich habe da nicht so richtig reingeschaut. Also das ist wirklich ein spannendes Forschungsfeld. Es gibt viele Soziologen, die dazu gearbeitet haben. Der David Graeber, den Sie erwähnt haben in seinem berühmten Buch Schulden, da bringt er da einiges dazu und das ist sehr spannend.
Mhm. Man hat ja lange, spätestens nach Smith, immer gedacht, ja, es gab damals diese Tauschgesellschaft, furchtbar unpraktisch, jemand, der ein Schuster war und jemand, der einen Huhn besaß, die mussten irgendwie einen gemeinsamen Deal finden. Der eine brauchte mindestens einen Huhn, der andere einen Schuh, sonst konnten die nicht miteinander ins Geschäft kommen. Mhm. Furchtbar unpraktisch. Aber Graeber schreibt in seinem Buch ja auch, dass dieses Dorf, da hat man gesucht, man hat es nie gefunden.
Ja, das ist eigentlich eine Konstruktion. Das ist eben von dem Smith, das berühmte Buch, Der Wohlstand der Nation, das ist ja so die Grundlage unserer Wirtschaftswissenschaften, die wir heute so haben. Und das fängt eben mit dieser Konstruktion an. Es hätte angeblich mal diese Tauschwirtschaft gegeben und das wäre halt sehr unpraktisch gewesen. De facto ist es so, dass man halt unterscheiden muss zwischen dem Handel unter Leuten, die sich kennen, in einer vertrauten Gemeinschaft, in einer Dorfgemeinschaft, Leute, die über viele Jahre miteinander leben, und dem Handel zwischen völlig Fremden aus verschiedenen Orten. Das ist eine andere Sache. Leute, die sich vertrauen, oder so zeigen das die Forschung der Soziologen oder der Anthropologen, die sich damit befasst haben, die haben sich auch damals schon einfach Kredit gewährt. Also wenn jetzt der Schuster vom Bäcker was wollte und der Bäcker brauchte gerade keine Schuhe, dann hat der Bäcker dem Schuster eben Kredit gegeben. Man hat anschreiben lassen und das funktioniert relativ problematisch in Gemeinschaften, die in einer festen Gruppe zusammenleben.
Ja.
Ja, und die heutigen Wirtschaftswissenschaften, die tun im Grunde so, als ob alle Menschen, jeder der Feind des anderen ist. Und das trifft eigentlich nur für Fremde zu. Mhm. Da trifft es in der Tat so, dass sich Leute versuchen, übers Ohr zu hauen und so weiter. Aber Leute, die in festen Gemeinschaften leben miteinander, da gelten andere Regeln.
Mhm. Da war Kredit ja auch etwas anderes, wie als Geld anfing, mobil zu werden, man große Reisen unternommen hat. Deswegen brauchte man vielleicht was in der Tasche. Oder man brauchte, wo man irgendwo hingehen. Und da wusste, dafür kriege ich auch dort was, also der kriegt auch bei mir was.
Das ist in der Fremde sozusagen. Ja. Oder auch die großen Handelshäuser, die dann im Mittelalter, so die Vorläufer des Bankwesens. Das sind natürlich andere, das ist eine andere Art des Wirtschaftens, als die in einer Dorfgemeinschaft.
Mhm. Als ich Ihr Buch so durchgelesen habe, dann streifen Sie immer wieder ein Thema, nämlich Macht. Sie verbinden immer Geld und Macht, hängen unglaublich eng miteinander zusammen und auch mit der Souveränität eines Staates. Mhm. Können Sie das mal erklären? Warum ist es so elementar, dass derjenige, der Geld schaffen darf, dass der auch die Macht hat?
Ja, der Punkt ist, wer hat den ersten Zugriff auf das Geld? Wer schöpft das Geld? Wer erschafft es zuerst? Und das ist die Machtfrage in unserer Gesellschaft. Wer erschafft das Geld? Und darüber wird heute halt so ein bisschen hinweggegangen. Es wird so getan, als würde das eigentlich keine große Rolle spielen. Aber natürlich spielt es eine Rolle. Und das sehen wir ja zum Beispiel auch an der Staatsverschuldung. Mhm. Dass ja nicht nur der deutsche Staat, sondern mehr oder weniger alle Staaten dieser Erde weil privaten Banken verschuldet sind. Mhm. Und das ist ja ganz klar eine Machtfrage. Mhm. Also wer ist bei wem verschuldet? Der Gläubiger hat die Macht über den Schuldner. Das ist ja nun mal logisch. Mhm. Und das hängt damit zusammen, wem ist erlaubt, in einer Gesellschaft das Geld zu schöpfen. Und es gibt eben verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel auch in Kanada, das streife ich auch kurz in einem Kapitel, hat die Zentralbank das Recht, Geld zu schöpfen für die Regierung und für den Staat und für die Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, mal in den 30er Jahren oder vor sehr langer Zeit ist diese Regelung getroffen worden. Damals auch zu der New Deal-Zeit, als in den USA Roosevelt war und so weiter. Ja. In diesem Trend, sage ich mal. Das ist aber, es wird faktisch nicht ausgenutzt. Also auch in Kanada ist es so, obwohl die Zentralbank das Geld schöpfen dürfte. Sie tut es nur zum ganz kleinen Teil. Mhm. Und bei uns ist es ja so, in der Eurozone ist es ja ganz extrem. Hier ist es ja per EU-Verträgen, per Lissabon-Vertrag, ist es ja den Regierungen, der Zentralbank verboten.
Ja.
Geld den Regierungen zur Verfügung zu stellen.
Warum ist das so?
Ja, weil das eben die Machtfrage ist.
Mhm. Das heißt, das haben die mit irgendjemand abgekungelt, dass man diesen Job jemand anders überlässt, der dafür was bekommt.
Die privaten Banken, genau.
Mhm. Ja. Was bekommen denn diejenigen, die das den privaten Banken überlassen haben dafür? Das ist ja, da muss es ja irgendeinen Kickback geben.
Naja, das sind die üblichen Lobbynetzwerke, die man ja kennt, ja, zwischen Politik und Finanzwirtschaft, wo das ausgekungelt wird. Diese Regelung ist ja auch nicht ganz neu. Also diese, was da im Lissabon-Vertrag steht, das gibt's schon eine Weile. Mhm. Und ich finde, besonders über diese Regelung muss auch geredet werden, denn gerade, ich glaube, das ist Artikel 123 vom Lissabon-Vertrag, der das verbietet. Und Artikel 125, witzigerweise, ist diese No-Bailout-Klausel, wo drin steht, kein Staat haftet für einen anderen.
Ja.
Wie wir alle wissen, ist das ja völlig unter Tisch gefallen. Daran hält sich ja niemand mehr. Aber in dieser anderen Klausel wird verbissen festgehalten. Mhm. Das heißt, man kann nicht rechtfertigen, es geht hier irgendwie um eine Rechtsfrage, sondern es geht hier um Politik.
Mhm. Sie streifen ja auch ein Interview, was bei KNFM gelaufen ist, mit Varoufakis, der das ja auch eben bemängelt. Ja. Scheinbar ist im Lissabon-Vertrag ist es praktisch eine Willkür eigentlich. Der kann eigentlich, derjenige, der die Macht hat, kann das auslegen, wie er möchte. Er kann sich an Dinge halten oder auch nicht dran halten oder kann andere darauf hinweisen, dass sie sich gefälligst an Dinge halten, an die er sich selbst nicht hält. Alles im Geheimen verhandelt, da fällt mir ein Bankgeheimnis. Wie hoch ist der Anteil von, was Geheimnis angeht, um mit diesem Geldsystem das zu tun, was im Moment passiert oder immer schon passiert ist?
Na, ich sag mal so, der Knackpunkt ist, dass diese ganz grundlegenden Informationen, wie entsteht Geld, wer schöpft Geld, diese ganz einfachen Fragen, die kommen in unserem Bildungssystem eigentlich nicht vor. Also ich habe es in meiner Schulzeit nicht gelernt und ich glaube, heute ist es auch im Schulunterricht nicht. Und es ist ja noch viel extremer. Es ist ja sogar so, dass die Leute, die Ökonomie studieren, dass das in den Lehrbüchern nicht drin steht oder in den Lehrbüchern falsch steht, wie Geldschöpfung funktioniert. Und jetzt erst im Zuge der Debatten der letzten 1, 2, 3 Jahre gibt es die ersten Lehrbuchautoren, die sagen, okay, wir müssen jetzt mal die Lehrbücher langsam anpassen. Mhm. Aber bis jetzt haben die Studenten im Grunde alle das gar nicht oder sie haben es falsch gelernt. Und das ist natürlich, wo soll da das Wissen herkommen, wenn es schon an der Quelle im Grunde nicht vermittelt wird?
Es gibt ja das alte deutsche Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Trotzdem, in Ihrem Buch kommt ja auch vor, wie einige Banken auf Nachfrage dann gestanden haben, ja, das ist so, wir schöpfen dieses Geld und stellen es zur Verfügung. Mhm. Einige haben auch gar nicht geantwortet. Oder wenn es um Geld geht, da machen ja alle gerne zu, auch wenn man mal fragt, wo sind Kontrollinstanzen, die es ja gibt. Das ist alles immer geheim, darf ich nicht drüber reden. Hat sich das gewundert, dass man da immer noch so blockt, weil es spricht sich ja langsam rum? Oder was mich noch eher interessieren würde, wie hat man sie an der langen Hand verhungern lassen? Man kann ja jetzt nicht sagen, das geht sie nichts an.
Ja, ich habe versucht, beim Thema Staatsverschuldung mal ein bisschen nachzuhaken und wollte von mehreren Banken direkt wissen, wie läuft das eigentlich genau ab, wenn sie Staatsanleihen kaufen? Wie ist der Geldfluss im Einzelnen? Wer sind die Investoren? Wer hält die Staatsanleihen und so weiter? Mhm. Da machen die komplett dicht.
Also ihre Kunden.
Da erfahren sie überhaupt nichts. Und auch wenn man nach Geldflüssen fragt. Der Einzige, der wirklich noch interessiert ist, da Wissen zu vermitteln, das ist die Bundesbank in gewissem Maße. Wenn man bei der Bundesbank anfragt, bekommt man in der Regel eine faire Antwort. Und auch eine Antwort, mit der man, die einem weiterhilft. Die haben wirklich noch ein gewisses Interesse daran, nach meiner Erfahrung, dass da wirklich Wissen auch vermittelt wird. Die Bundesbank gibt zum Beispiel auch Lehrmaterialien für Schulen aus, in denen die Geldschöpfung schon richtig auch erklärt wird.
Ja.
Ja, also, aber sobald man an die privaten Banken, gerade ich habe also Deutsche Bank, Commerzbank angefragt, ging mehrfach hin und her am Telefon und so weiter. Und die ließen sich also wirklich und gesagt, nein, darüber sprechen wir prinzipiell nicht. Das ist kein Thema für die Öffentlichkeit, für uns und kein Kommentar. Und das ist insofern von öffentlicher Relevanz, denke ich, dass natürlich die Staatsverschuldung und der Staatsanleihenkauf der Banken ja ein Riesenposten in unserem Haushalt ist.
Ein Drittel.
Deutschland zahlt ja, nein, das nicht, aber Deutschland zahlt ja jedes Jahr zwischen 20 und 30 Milliarden Euro Zinsen an die Leute, die dem Staat Geld leihen. Und wir wissen nicht, wer das ist. Es gibt da keinen Namen, keine Hausnummer. Wir wissen nicht, an wen diese Zinsen fließen. Das ist der drittgrößte Posten im Haushalt.
Ja.
jedes Jahr und keiner redet darüber, wo das hinfließt. Das ist ja ein Unding. Ja. Mhm. Und ja, aber da muss erst noch mehr Öffentlichkeit entstehen und mehr öffentlicher Druck, bevor da vielleicht etwas passiert. Also bisher ducken sich da alle weg an der Stelle.
Können Sie mal erklären für alle, die sich da die neu im Thema sind, was sind denn Staatsanleihen? Warum werden die zum Verkauf angeboten?
Ja, Staatsanleihen ist im Grunde, der Staat verschuldet sich, der Staat braucht Geld und versucht das bei reichen Leuten sich zu holen, sich von reichen Leuten Geld zu leihen. Das nennt man dann eine Staatsanleihe. Der Staat garantiert dafür, dass er es zurückzahlen kann. Diese Staatsanleihen kann man in der Regel auch gut verkaufen, weil ja der Staat
garantiert.
Der Staat garantiert und der Staat hat ja Steuereinnahmen. Das heißt, der Staat kann auch immer zahlen, weil er die Macht hat, Steuern einzunehmen. Mhm. Und deshalb ist das eine sichere Sache. Für die Anleger eine relativ sichere Sache. Und ja, und das ist also die Banken und das betrifft ja alles nicht nur Deutschland. Das ist ja ein internationales Finanzsystem, das ist überall sehr ähnlich. Und die Staaten und die Banken haben sich im Grunde so parasitär ineinander verkettet eigentlich.
Es gibt nicht die Banken, sondern das sind Kartelle. Also Sie sprechen ja auch von dem Bankensystem, was man als einen Sektor wirklich begreifen muss.
Ja, man muss auch sehen, dass die Staatsanleihen in einem Konsortium gehandelt werden. Also wir haben, das nennt sich heute Bietergruppe Bundesemissionen. Das sind die Leute, bisschen kompliziertes Wort, das sind die Leute, die Staatsanleihen kaufen dürfen.
Ja.
So, also institutionell, die großen Player.
Also ich kann da jetzt nicht kommen.
Nee, und da sind jetzt 2015 waren das zum Beispiel 37 Parteien, das waren alles Banken.
Ja.
Die sind da drin in diesem Konsortium und die dealen das untereinander aus sozusagen. Ja, es wird versteigert, das schon. Also, aber es ist halt so, dass das ein relativ fester Kreis von Banken ist, die das machen. Und dieses Prinzip, Staatsverschuldung über ein Konsortium unter die Leute zu bringen, das ist total alt. Darüber habe ich gestaunt bei der Recherche. Das gibt es schon 150 Jahre.
Ja.
Das war schon in Preußen.
Ja.
Da gab es das sogenannte Preußen-Konsortium. Das waren damals die größten Privatbanken, die auch immer jedes Jahr den Staat finanziert haben. Das ist ein uraltes Prinzip.
Würden Sie sagen, es ist ein geschlossener Markt, wo man unter sich bleibt und praktisch die Filetstücke zum Verkauf
anbietet? Mehr oder weniger. Also darauf läuft es eigentlich hinaus.
Mhm. Wie sieht so eine Versteigerung aus? Wo findet die regelmäßig statt?
Weiß man das? Genau, das findet wöchentlich statt. Das ist auch transparent.
Ja.
Es gibt die Deutsche Finanzagentur, früher hieß das mal Bundesschuldenverwaltung, das klingt nicht ganz so sexy, die haben dann unter der Schröder-Regierung haben sie es umbenannt in Finanzagentur und
GmbH.
Deutsche Finanzagentur und die machen das und da gibt es also wöchentlich Auktionen, also zum Beispiel ist Mittwochs ist ein Termin, auch an anderen Tagen, Mittwochs werden immer bestimmte Arten von Anleihen versteigert. Und das ist transparent, da werden dann jeden Mittwoch so, ich sag mal, 2, 4, 5 Milliarden Staatsanleihen angeboten den Investoren. Das passiert jede Woche.
Ja.
Ja.
Das heißt, der Staat ist auf diese Einnahmen angewiesen.
Natürlich.
Mhm. Ja. Aber dann ist er ja quasi erpressbar.
Ganz genau. Und das ist ja auch die Frage, die sich daraus ableitet. Dieser Kauf von Staatsanleihen, damit geht ja indirekte politische Macht einher.
Mhm.
Und deswegen ist es so problematisch, dass wir gar nicht wissen, wer die Anleihen eigentlich kauft. Wir kennen nur die Banken, aber die Banken kaufen ja nicht alles für sich. Die Banken kaufen ja auch im Namen von Investoren. Ich habe zum Beispiel bei der Commerzbank angefragt und die sagen, wir kaufen kaum noch für den Eigenen. Das haben sie mir schon gesagt. Wir kaufen kaum noch für uns selbst, um sich quasi aus der Schusslinie zu bringen, sondern sagen, wir kaufen im Namen anderer, im Namen von Anlegern. Und dass da so wenig Transparenz besteht, das halte ich schon für ein Problem, weil da geht natürlich politische Macht mit einher. Hinter den Kulissen,
von denen wir nichts erfahren. In Ihrem Buch zeigen Sie auch, wie verschiedene Staaten, verschiedene Imperien, die kommen und gehen. Ja, ich sage jetzt mal, da beschreiben Sie die Holländer, die Amerikaner natürlich, die Briten und die Deutschen, die sowas Ähnliches immer schon getan haben. Aber immer, wenn man das dann aufgedröselt hat, weil einigen das irgendwann mal nicht gepasst hat, stellte sich raus, bei solchen Versteigerungen waren am Ende immer ausländische Kräfte die Hauptanteilseigner. Ist das hier auch anzunehmen?
Darüber wissen wir nichts. Das wäre jetzt Spekulation. Also es ist früher so gewesen, als die Vereinigten Staaten sich gegründet haben. Da gab es große Kämpfe um die Zentralbanken. Soll es eine Zentralbank geben? Wie viel Anteil hat der Staat? Diese Machtfrage wurde damals wirklich hart ausgefochten. Und dann stellte sich irgendwann raus, als die erste Zentralbank aufgelöst worden ist, das war glaube ich 1811, stellte sich raus, da haben sie in die Bücher geguckt, quasi von der Regierung, wer sind denn hier eigentlich die großen Anteilseigner? Und da waren das ganz viel Briten und Europäer.
Ja.
Und dann dachten die, hoppla, wir haben uns doch vor 20, 30 Jahren, haben wir die Unabhängigkeit erklärt für Amerika. Und jetzt stellt sich raus, eigentlich sind wir in der Hand von europäischen Investoren. So war das aber nicht gedacht.
Mhm.
Und das zeigt, wie wichtig es ist zu wissen, wer sind eigentlich die Anteilseigner.
Aber es zeigt auch, wie wichtig es diesen Leuten ist, das zu verschleiern.
Natürlich,
Also mit Transparenz ist da nichts.
Na klar.
Mhm. Ja. In Ihrem Beispiel, in Ihrem Buch gibt es sehr viele kurze, knappe Sätze, wo ich mich köstlich amüsiert habe, weil ich habe mich lange schon mit Geld beschäftigt, viele Dinge auch nochmal bildlich besser dargestellt, sind sehr schöne Metaphern dabei. Sie verwenden zum Beispiel die Metapher, dass derjenige, der das Geld schöpft oder der die Kredite vergibt, der solche Dinge kauft, der ist quasi in einem Gewächshaus, derjenige mit dem Wasserschlauch und dem Wasserfass und der hat auch noch die Gießkanne. Können Sie das mal sagen, weil es beschreibt es wirklich richtig.
Man wird ja immer gefragt, worin besteht jetzt eigentlich die Macht der Banken? Oder ich werde das manchmal gefragt. Und dann, die Banken haben eine Doppelrolle. Also die Banken schöpfen das Geld, sie erschaffen einen großen Teil des Geldes und sie verteilen das Geld. Und das beides zusammen ist die Macht. Verteilen heißt ja, ich entscheide, wer bekommt es und wer bekommt es nicht. Mhm. Welche Branche bekommt Geld? Welche Branche halte ich als Bank oder halten wir als Bankensektor für zukunftsversprechend, welche nicht? Mhm. Ist ja auch ein politisches Thema jetzt bei Energiewende, ja? Also geben die Banken, in welche Branche bekommt das Geld? Ja? Und das betrifft ja ganz, ganz viele Bereiche der Gesellschaft. Also diese Verteilungsmacht. Mhm. Und das habe ich in meinem Buch als sinnbildlich mit der Gießkanne. Also welche Pflanzen gieße ich mit der Gießkanne? Mhm. Und diese Macht kombiniert mit der Schöpfungsmacht, also mit der Verfügungsgewalt über den Brunnen, wenn man jetzt das Wasser als Metapher nimmt für Geld.
Wer kein Geld bekommt, der kein Wasser bekommt, der geht einfach ein.
So, genau. Und beides in einer Hand. Also Verteilungsmacht und die Macht, es zu erschaffen. Beides ist in der Hand, zum größten Teil in der Hand, der privaten Banken heute. Und das macht diese unglaublich dominant in unserer Gesellschaft.
Mhm. Wie viele Banken gibt es denn in Deutschland?
Oh, das weiß ich jetzt nicht zu sagen. Also schon einige.
Aber es gibt ja systemrelevanten Banken, von denen immer wieder geredet wird, die dann eben, wir schaffen das mäßig, gehalten werden müssen. Ich habe in dem Buch ja auch gelernt, okay, dass Banken Geld schöpfen können aus dem Nichts, das war mir Fiat Money klar. Aber auch dort gibt es Grenzen. Die großen Jungs können richtig groß schöpfen. Können Sie mal erklären, dass die Banken untereinander auch in einer Art von Konkurrenz sind und dass das eigentliche Geschäft nicht das Geschäft mit dem Kunden ist, sondern dass untereinander ein Austausch stattfindet? Das war mir neu. So.
Banken unterscheiden sich vollkommen von allen in anderen Branchen der Wirtschaft. Und das liegt eben daran, dass sie Geld erzeugen können. Das kann ja sonst keine andere Branche. Mhm. Und das bedeutet, dass die Banken alle miteinander vernetzt sind, weil sie ja untereinander verrechnen müssen. Wenn ich ein Konto bei der Deutschen Bank habe und mein Geschäftspartner ein Konto bei der Commerzbank, dann überweise ich dem Geld. Das müssen ja die Banken irgendwie hinter den Kulissen ausgleichen miteinander. Ja. Das heißt, alle Banken sind miteinander vernetzt. Mhm. Das ist in anderen Branchen nicht so. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich in den Baumarkt gehe, ich kaufe mir bei Obi eine Säge, kann ich damit jetzt nicht im Bauhaus-Baumarkt bezahlen. Da wird nichts verrechnet, das ist getrennt. Die arbeiten für sich. Ja. Die Banken arbeiten nicht für sich. Die Banken arbeiten vernetzt miteinander. Das ist ein Komplex. Mhm. Und alle Gelder, die zwischen den Girokonten von den Firmen und von den Privatleuten kursieren, dieses Geld wird hinter den Kulissen ausgeglichen. Da muss ein Ausgleich geschaffen werden.
Das heißt, sie sind nicht wirklich Konkurrenten, aber das sind ja doch
sie Konkurrenten. Sie sind beides. Sie sind Konkurrenten, aber sie sind auch alle ständig miteinander im Geschäft.
Mhm. Warum kämpfen Banken denn dann überhaupt um unterschiedliche Kunden, wenn es auch sowieso ausgeglichen wird? Kann Ihnen das doch egal sein letztendlich?
Naja, sie stehen ja in einer Konkurrenz zueinander und wollen ihren jeweiligen Marktanteil schon vergrößern. Mhm. Das ist natürlich klar. Und jede Bank möchte die größte Bank sein, das ist logisch. Die Konkurrenz gehört auch dazu.
Ja.
Aber hinter den Kulissen gibt es eben einen Ausgleich der Zahlungen und das ist vielen nicht klar und auch nicht so bewusst. Und
mit welcher Art von Währung wird denn da bezahlt? Ist ein spezielles
Verrechnungssystem. Ja, also das ist natürlich auch der Euro logischerweise, aber jetzt bei uns in der Eurozone, aber die Banken untereinander können nicht mit dem selbstgeschöpften Giralgeld bezahlen. Das akzeptieren die untereinander nicht. Die akzeptieren nur Zentralbankgeld. Das ist sozusagen ein Geld höherer Ordnung, das, was die Zentralbank schafft. Mhm. Und mit diesem Geld werden diese Ausgleichszahlungen abgerechnet untereinander. Mhm. Und dafür brauchen die Banken das Geld von der Zentralbank. Aber sie brauchen eben viel weniger Geld von der Zentralbank, als sie selber ausreichen für Kredite. Sie brauchen nur so viel, dass sie die Differenz, die zwischen ihren Zahlungsströmen bestehen, ausgleichen können. Das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was sie eigentlich von alleine schöpfen können für die Kreditvergabe.
Das heißt, das eigentliche Geschäft wird praktisch untereinander geregelt. Das ist nicht so sehr das Geschäft, was Sie mit dem Kunden machen.
Das ist auch ein wichtiges Geschäft. Das ist das Geschäft im Vordergrund. Aber es gibt eben noch ein Geschäft im Hintergrund.
Mhm. Die Geldmenge absolut wächst ja, weil durch Zinsen ja immer mehr Geld erzeugt werden muss. Das Ganze kann ja nicht unendlich so gehen. Irgendwann macht es doch Boom bei jedem Geldsystem.
Ja, das ist eben der Punkt. Und da ist ganz wichtig, wofür wird das Geld eigentlich verwendet, was geschöpft wird? Also es ist ja so, in einer wachsenden Wirtschaft, wenn mehr Waren produziert werden, wenn mehr Dienstleistungen angeboten werden, dann kann natürlich die Geldmenge auch wachsen.
Ja.
Denn wir erinnern uns an das Bild der Waage am Anfang. Das muss ausgeglichen sein. Also man muss immer die Geld, wenn das wächst, dann brauchen wir auch mehr Geld, sonst gibt es einen Engpass.
Ja. Weil die Waren sonst nicht handelbar
sind. Nun ist es ja aber so, dass mit neu geschöpften Geldern ja nicht nur Investitionen in Waren, Herstellung und Dienstleistungen getroffen werden, sondern teilweise sind es Konsumentenkredite, die gehen einfach nur in Verbrauch.
Ja.
Oder es sind zum allergrößten Teil Kredite, die gehen in die Finanzspekulation, das Börsencasino. Und das ist eben diese riesige Ausweitung der Geldmenge. Also in den letzten 15 Jahren, ich habe mal in die Statistik geguckt von der EZB, das ist offen, das sind offene Zahlen, hat sich die Geldmenge verdreifacht in den letzten 15 Jahren. Das ist natürlich Geld, was in die Spekulation geflossen ist. Und deshalb läuft das völlig aus dem Ruder. Und dann wird heute gesagt, ja, aber was willst du denn? Wir haben doch gar keine Inflation. Es ist doch alles kein Problem. Und da wird dann oft übersehen, dass die Inflation ja verschiedene Ziele treffen kann. Also es können unsere Waren, es gibt eine Warenpreisinflation, die Butter wird teurer, das Brot wird teurer und so weiter, die Energiepreise werden teurer. Es gibt aber auch eine Inflation am Aktienmarkt. Nennt sich Asset Price Inflation, ist der komplizierte Fachbegriff dafür. So, und das haben wir jetzt natürlich. Also der DAX ist ja in den letzten Jahren total durch die Decke gegangen. Jetzt gab es, im letzten Jahr gab es ein bisschen Dämpfer, aber er ist immer noch viel, viel, viel höher als vor ein paar Jahren. Das ist eine Art von Inflation. Das ist kein Wertzuwachs. Da können die Leute nicht sagen, oh, ich habe jetzt die Daimler-Aktien, die sind jetzt aber schön gestiegen. Das ist auch Inflation.
Es gab doch Zeiten, da hat man das bewusst getrennt, weil man weiß, wenn man das beides eben nicht trennt, wenn man kein Trennbankensystem hat, wo eben Investmentbanken auf diesem Spielcasino investieren und dann eben in die sogenannte Realwirtschaft, dass das, wenn das eben so aus dem Ruder läuft, dass es irgendwann dazu führt zu einer hohen Arbeitslosigkeit, es führt zum Absturz, es führt zum Schwarzen Freitag. Das wurde ja mal eingeführt, glaube Glass-Steagall Act, und es wurde ja wieder aufgehoben. Warum hat man das denn aufgehoben?
Naja,
das System bleibt doch dasselbe.
Ja, weil es natürlich ein Riesengeschäft ist. Also man kommt an mehr Gelder ran, man kann mit Geldern investieren und hantieren, auf die man sonst keinen Zugriff hätte. Jetzt ist alles ein verbundenes System miteinander. Ja? Man kann alle Gelder schieben in die riskantesten Geschäfte und es ist einfach, dient der Geschäftsausweitung und alles wird riskanter. Und das ganze System wird instabiler natürlich, das haben wir ja alle erlebt in den letzten Jahren.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, wenn Sie da mit Bankern ins Geschäft gekommen sind, haben die das zumindest zugegeben? Weil es betrifft ja Ihre Branche und auch Ihren eigenen Arbeitsplatz. Also ich sehe immer das Bild des gut verdienenden Lehman Brothers-Kollegen, der aber dann eben mit diesem Pappkarton vor der Tür steht. Also wissen die, weil wenn man so recherchiert, muss man ja sagen, alles, was man uns erzählt, dass das nie wieder passieren kann, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Dieses Roulette läuft ja sogar noch heißer als früher.
Ja, wir haben ja eine Blase, die im Moment so groß ist, wie nie zuvor. Also keiner weiß natürlich, wann die jetzt platzen wird oder wie das, auf welchem Wege das gelöst werden soll. Aber die Blase ist so groß wie nie zuvor im Moment. Also das ist klar.
Lassen Sie uns auf einen Teil des Buches kommen, was ich sehr interessant fand, die Geschichte der Banken. Also es gibt ja unterschiedliche Geschichten der Staaten, unterschiedliche Banken, die Geld unterschiedlich bewertet haben, geschöpft haben und privat oder staatliche Hand gegeben haben. Also gibt es denn, also ich habe schon angedeutet, Holland, Großbritannien, Frankreich natürlich und die Vereinigten Staaten, gibt es bei aller Unterschiedlichkeit irgendeine Gemeinsamkeit, die Sie entdecken konnten, wo Sie sagen, da sind die alle gleich?
Eigentlich nicht. Es gibt aber einen ganz grundsätzlichen Unterschied und das ist eben immer, wer hat den Zugriff auf die Geldschöpfung? Also es ist zum Beispiel, oder wer organisiert die Zentralbank? Ist die Zentralbank privat? Ist die in öffentlicher Hand? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und es gab zum Beispiel eine der ersten Zentralbanken war in Holland, die Bank von Amsterdam, im frühen 17. Jahrhundert. Und da war das so angesiedelt, die haben gar keine Kredite rausgegeben oder Geld entgegengenommen. Die haben einfach nur ein Zahlungssystem, ein sicheres Zahlungssystem für die Händler und die Markttreibenden und die Großhändler angeboten. Also, dass jeder wusste, hier kann ich überweisen und wir garantieren dafür, dass das Zahlungssystem sicher ist. Das war in öffentlicher Hand, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und es war unheimlich stabil, das System. Es hat richtig, und Holland hat prosperiert unter diesem System. Holland war die große Weltmacht im 17. Jahrhundert. Und das haben wir seitdem eigentlich in der Form nicht mehr gehabt. Das war beim Ausschuss der Stadt Amsterdam angesiedelt und die Gewinne flossen dann in die Stadtkasse und so weiter. Also das war eigentlich ein ziemlich cleveres System.
Also die Gewinne für das Allgemeinwesen.
Ja, ganz genau. Und einfach auch öffentlich ein Zahlungssystem garantieren. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja. Das haben wir seitdem eigentlich in der Form nicht mehr gehabt.
Herr Schreier, dahinter, wir wollen mal eine Lanze für diese Zahlungssysteme brechen. Dahinter steckte ja auch, dass damals die ersten Großhändler globalisierter gedacht haben als die damaligen noch Könige und Herrschaftshäuser.
Ja.
Das war der Deal, also dass die eigenen Leute einfach ständig die Grenzen verlassen, in Übersee operieren und wie kommt man mit der anderen Seite irgendwie klar? Da muss man etwas machen, was die dort akzeptieren. Man kann dem nicht mit dem Königsgeld kommen, das kennen die überhaupt gar nicht,
genau.
Das akzeptieren die eben nicht. Das war die Idee ja dahinter. Wann ist denn das dahingehend aus dem Ruder gelaufen, dass es nicht mehr für das Allgemeinwesen gedacht war, sondern dass die Leute gedacht haben, das ist eigentlich, kann man es für die private Raffgier benutzen? Oder war das immer da drin?
Nein, in gewisser Weise schon. Aber die Banken sind ja als Branche noch nicht so alt. Die gibt es ja erst ein paar hundert Jahre. Und Vorreiter, das ist auch vielen schon bekannt, Vorreiter war die Bank of England, die Ende des 17. Jahrhunderts gegründet worden ist. Und das war ein ganz wichtiger Punkt eigentlich in der Weltfinanzgeschichte mit der Gründung der Bank of England. Das heißt, es war eine private Zentralbank, für die die Regierung garantierte. Die haben eine Symbiose gebildet aus privater Geldmacht und Regierung.
Ja.
Und diese Konstellation, die haben wir eigentlich bis heute. Also es ist eine mehr, und also in den USA gibt es auch eine private Zentralbank letztlich, die aber vom Staat garantiert wurde, wo der Staat auch Einfluss hat auf die Besetzung der Chefposten, aber auch eine symbiotische Beziehung. In der Eurozone ist es ein bisschen anders. Wir haben ja keine private Zentralbank mit der EZB, aber großen privaten Einfluss da.
Ja.
Und das ist eigentlich das Modell, oder bei der Reichsbank, bei der Deutschen Reichsbank, war es auch so, die in den 1870er Jahren gegründet worden ist, auch eine private Bank mit staatlicher Garantie, mit großem staatlichen Einfluss. Also die Regierungen haben sich auf der Suche nach Geld zusammengetan mit den reichen Geldgebern und haben dafür gesorgt, dass es keinen Interessengegensatz zwischen der Finanzelite und der Regierung gab. Mhm. Und das führt dann natürlich zu Politik, wie wir sie heute noch bewundern können, in Anführungszeichen, in der Gegenwart. Das ist das Modell, und das kam eigentlich mit der Gründung der Bank of England richtig auf.
Mhm. Aber das heißt doch, also wenn man sich anschaut, was sich als roter Faden immer durchzieht, ist, wer gründet denn eigentlich Banken? Na, reiche Leute.
Ja, na klar.
Und wenn die dann Einfluss auf die Regierung haben, dann ist die Regierungspolitik die Politik von reichen Leuten.
Ganz genau.
So, ja. Durchschauen das die Menschen?
Wenn man ihnen das mal so sagt, ist das nicht schwer zu verstehen. Mhm. Also ich denke, das muss kein großes Geheimnis bleiben, und viele spüren es ja auch. Also
in Ihrem Buch konnte ich auch den roten Faden rauslesen, dass viele Banken und viele Banker als Personen das gut finden, so wie es läuft, weil die mit diesem Credo vor sich herlaufen, ja, Regierungen und Politiker, die gewählt sind, ja, aus dem Volk, die haben ja von Geld gar keine Ahnung, die können mit Geld überhaupt nicht umgehen. Mhm. Und Sie nennen das ja in Ihrem Buch auch vordemokratisch.
Ja. Ja, ich beziehe mich da, es gibt ja dieses berühmte Buch von dem Colin Crouch, von diesem britischen Soziologen, das hieß Postdemokratie, das Buch, ja. Das ist, glaube ich, vor 10 Jahren erschienen, wo er eben sagt, wir sind hier auf einem gefährlichen Weg, schaffen irgendwie die Demokratie ab durch diesen Neoliberalismus und so weiter. Und ich habe dann drüber nachgedacht und dachte, okay, Postdemokratie heißt ja, wir hatten schon mal eine, wann hatten wir die denn eigentlich? Mhm. Und ist eine Demokratie möglich unter der Bedingung, dass die reichsten Leute das Geld erzeugen?
Ist das so? Also ist es möglich?
Ich denke, es ist nicht möglich. Mhm. Ich denke, das ist ein Grundwiderspruch. Das geht nicht. Also, weil die Macht ist bei den Gläubigern am Ende. Es ist einfach so.
Was ist denn für Sie notwendig, dass ein Land und eine Regierung oder ein Staat von sich sagen kann, dass er demokratisch ist? Wo sollte er denn die Macht drüber haben? Also ich sage die Presse.
Also finanziell gesprochen natürlich über die Geldschöpfung.
Ja.
Also das ist eben genau der Punkt.
Ja.
Und so ist es ja eigentlich auch gedacht. Und wenn man die Leute fragt auf der Straße, dann denken die Leute auch, es ist so. Die denken ja, der Staat oder die EZB hätte die Macht über das Geld.
Mhm.
Und das ist eben das Verrückte, wenn man jetzt sagt, wir brauchen, die Geldschöpfung müsste in öffentlicher Hand, dann wäre das Ergebnis ein Zustand, von dem die Leute denken, wir haben ihn schon.
Ja. Hat Sie das erstaunt?
Das ist im Grunde der verrückte Dreh an der Sache.
Daher auch das Wort Täuschung in dem
Ja, Gefühl, ja? Genau.
Die Leute
genau.
glauben, dass...
Wir sind da schon.
Wir sind da schon, aber ja. Da sind wir überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht. Mhm.
Gab es denn in der Geschichte der Menschen Situationen, Zeitperioden, wo das so war, wie die Leute heute glauben, dass das sei? Gab es das?
Also, dass wir schon mal einen Schritt weiter waren, sozusagen.
Ja, dass man sagt, okay, das ist eine Bank, die gehört den Bürgern quasi.
Jetzt nicht auf die Bank bezogen, aber es gibt eine ganz spannende Zeit, die ich auch erst bei der Recherche für dieses Buch entdeckt habe. Und das sind die USA in den 1860er Jahren. Und bei USA denkt ja jeder, okay, das ist jetzt irgendwie die Wiege des Turbokapitalismus, da würde man das nicht erwarten. Aber in den USA gab es besonders im 19. Jahrhundert einen ganz zähen Kampf um die Geldmacht zwischen Regierung, zwischen demokratisch gewählter Regierung und den reichen Bankiers. Das ging immer hin und her.
Ja.
Das ganze 19. Jahrhundert durch. Darüber weiß kaum noch jemand was.
Ja.
Es gibt diesen tollen Historiker Stephen Salenga, der hat da sehr gründlich zu geforscht. Darauf stütze ich mich auch in großen Teilen in meinem Buch. Gut Quellen belegt und so weiter. Und es war halt so, es gab ja den Bürgerkrieg in den USA in den 1860er Jahren. Und der Staat, die Nordstaaten gegen die Südstaaten. Und die Bankiers der Nordstaaten, die Banken in den Nordstaaten, hatten nicht mehr genug Geld, um die Regierung zu stützen. Sie mussten jetzt Militär, sie mussten aufrüsten, um die Südstaaten da bei der Stange zu halten. Die wollten sich ja abspalten. So, woher nehmen wir das Geld? Es war so eine Notsituation. Und da hat eben ein Abgeordneter den Vorschlag gemacht, lasst uns doch eine staatliche Geldschöpfung machen. Und in der Not, nur in dieser großen Not, dass jetzt wirklich das Land, da ging es um alles oder nichts sozusagen im Bürgerkrieg, hat dann Präsident Lincoln widerstrebend damals gesagt, na gut, wir machen das mal. Wir machen jetzt mal staatliche Geldschöpfung. Und das hieß Greenback. So wird der Dollar heute noch genannt. Greenback, der hat zwar das Geld, das hatte eine grüne Rückseite, daher der Name.
Ja.
So, und das war staatliches Geld ohne Einlöseverpflichtung. Das war normalerweise im 19. Jahrhundert oder später war es immer so, Papiergeld konnte man irgendwie in was anderes eintauschen, in Gold meistens, in irgendein Edelmetall.
Also Gold oder eine Edelmetalldeckung.
So, dann hast du immer noch die Macht bei den Leuten, die das Edelmetall haben.
Genau, das waren wieder die Reichen.
So, und der Greenback war das erste Mal oder eines der ersten Male, dass eben der Staat Geld geschöpft hat ohne Einlösepflicht. Das heißt, das Geld war nur wert, weil der Staat gesagt hat, es hat den Wert. Das waren politische Entscheidungen und so funktioniert Geld eigentlich immer.
Also es gibt ja Leute, die heute noch sagen, also wir müssen weg von dem, was wir im Moment haben, wir müssen zum Goldstandard zurück. Im Moment ist ja der Dollar ans Öl gekoppelt, aber in ihrem Buch beschreiben sie, nö, man kann willkürlich sagen, dieses bedruckte Papier mit unserem Stempel drauf, relativ fälschungssicher, das ist jetzt Geld.
Das ist politisch, das ist eine politische Entscheidung, das war auch nie anders. Und es gibt so, gibt historische Beispiele, sehr viele. Es gibt irgendwie Kublai Khan im 13. Jahrhundert in China, der hat Papiergeld rausgegeben. Da haben sie in Europa das noch, waren sie noch hunderte von Jahren davon weg, da waren die Chinesen weit voraus. Und der hatte eben sein spezielles Papier aus so einer Maulbeerbaumrinde irgendwie gemacht mit seinem speziellen Siegel und seine Beamten haben das unterschrieben. Das galt überall im ganzen Reich des Kublai Khan. Der hat ja ein riesiges Weltreich damals gehabt und der hat einfach per Ordre Mufti gesagt, das hat den Wert und alle haben es akzeptiert, weil er der Herrscher war. Und das, der Clou bei der Sache ist immer, dieses Geld muss für die Steuern zugelassen sein. Also der Staat muss sagen, Bürger, ihr könnt eure Steuern oder ihr müsst eure Steuern in diesem Geld bezahlen, was wir rausgeben. Dadurch hast du einen Kreislauf.
Ja, und eine Nachfrage.
Dadurch gibt es eine Zirkulation. Das Geld
hat deswegen Wert, weil du damit deine Schuld bezahlen kannst.
Genau, und deshalb braucht auch jeder das Geld und hat Interesse, das zu bekommen. Mhm. Und der Staat gibt das Geld aus und bezahlt damit Leistungen, bezahlt damit öffentliche Leistungen. Also in dem Fall war es so, in den USA, 1860er Jahren, Präsident Lincoln hat das Geld drucken lassen, die Greenbacks, und hat damit seine Soldaten bezahlt. Das ist ja eine unglaubliche Macht. Du bezahlst deine Soldaten mit selbstgedrucktem Geld.
Ja.
So funktioniert Geld aber immer. Man macht sich das nur nicht klar. So funktioniert jedes Geld. Nur hier hatte mal erstaunlicherweise in der Geschichte mal der Staat, in diesem Fall eine demokratisch gewählte Regierung, war am Drücker.
Mhm. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann bedeutet Geld letztendlich, so ein Vertrauen aufgebaut zu haben, dass derjenige, der das Geld benutzt, also wir alle, dass wir das nicht hinterfragen.
Ja, das ganze System funktioniert natürlich unter zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt einen Gewaltherrscher, der Kublai Khan, der war ja nicht demokratisch gewählt oder so, der war einfach, der hatte die Macht und alle akzeptieren es, alle hat die Macht und er kann sie durchsetzen.
Also eine Art Troika in einer Person.
Mit aller Gewalt. Ja. Oder es gibt ein demokratisches System und das funktioniert dann nur dann, wenn die Leute halt Vertrauen drin haben. Also wenn du jetzt halt nicht das mit militärischer Gewalt durchsetzt, dass es das Geld ist, was du hier haben willst, und dann muss es ein gewisses Vertrauen geben und dass die Leute der Regierung kluges Handeln zutrauen und dass die Leute der Meinung sind, dass die Regierung nicht zu viel Geld ausgibt, dass sie es auch wirklich annehmen und akzeptieren. Mhm. Und wenn das der Fall ist, und also es hängt immer daran, dass die Regierung weise entscheidet und nicht zu viel Geld druckt. Das ist natürlich der Punkt. Und es gab zum Beispiel in der Französischen Revolution, kurz danach gab es dieses Assignatengeld, das war auch Papiergeld von der Regierung, aber die haben völlig chaotisch, die haben gedruckt ohne Ende und das hat natürlich keiner mehr Vertrauen gehabt in das Geld. Also es liegt daran, wie viel du druckst natürlich. Mhm. Aber der Punkt ist nicht, druckt es ein privater oder druckt es ein öffentlicher und einmal funktioniert es und einmal nicht, sondern es funktioniert immer dann, wenn die Geldmenge stabil ist im Verhältnis zu den Waren, die man damit kaufen kann. Mhm. Und das Spannende ist eben, dass es in den USA eine Zeit lang funktioniert hat und die Leute wollten dieses staatliche Papiergeld in 1860er Jahren.
Hat die Leute damals das Geld besser verstanden?
Zu der Zeit schon, ja, klar. Mhm. Und dann gab es eben einen großen Kampf der privaten Bankiers, dieses staatliche Papiergeld wieder loszuwerden. Das ging über 10, 20 Jahre. Und davon hatte ich vorher noch nie gehört. Das ist ein unheimlich interessantes historisches Kapitel, wo man auch viel für die Gegenwart daraus lernen kann. Mhm. Ja, und dann gab es den Goldstandard auch hier in Deutschland und die ganzen Entwicklungen, die danach folgten. Aber damals war man schon mal weiter.
Mhm. Wie wir das Geld heute anwenden, das hatte vor allem mit Verknappung eben auch zu tun, dass man es darüber steuern kann. Und die, die auf diese Verknappung setzen, sind die, die die Güter besitzen oder die Güter kontrollieren, die eben verknappt werden können.
Genau.
Weil Sie von den USA sprechen, lassen Sie uns da bleiben. Wenn man heute über Geld redet, dann hört man relativ schnell Fed, Federal Reserve, und denkt, das ist ja eine staatliche Bank, ist ja nicht so. Mhm. Der Dollar ist aber eine Weltwährung, mit der 80% aller Transaktionen abgewickelt werden. Sie brauchen Dollar, um alle Ölprodukte zu kaufen. Was ist die Fed? Können Sie das mal sagen?
Die Federal Reserve, das Federal Reserve System heißt das richtig. Also es ist ein System, ein Zusammenschluss, auf Bundesstaatenebene gibt es auch diese Federal Reserve Banken. Also es gibt die Federal Reserve of New York, die Federal Reserve of St. Louis und von allen großen Städten. Und die zusammen bilden ein System, diese Zentralbanken. Und die jeweiligen regionalen Federal Reserve Banken sind alle im Besitz der jeweils größten privaten Banken dort vor Ort. Sodass das System letztlich in privater Hand ist. Aber es ist ein Mischsystem. Der Präsident und der amerikanische Senat haben Entscheidungsbefugnis darüber, wer an der Spitze sitzt. Aber es gibt ganz lange Amtszeiten. Die sind länger als eine Präsidentenamtszeit. Das heißt, ein Präsident kann nicht mal eben die Leute austauschen an der Spitze. Und darüber ist auch wieder das Machtgefälle so verschoben worden, dass de facto die Federal Reserve unabhängige Politik machen kann. Und die Regierung kann zwar ab und zu mal einen anderen Mann an die Spitze setzen und so weiter, aber die Regierung hat per Gesetz keinen Zugriff auf die Tagespolitik der Federal Reserve. Mhm. Da dürfen sie nicht reinreden und das ist halt reale Macht. Wie wird entschieden, wie, wer bekommt welches Geld und so weiter? Da sind wir wieder, wo wir vorhin schon mal waren an der Stelle.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass die Federal Reserve eben durch die Zinsschraube die Präsidenten bestrafen kann oder belohnen kann.
Ja, das hat der Robert Reich in seiner Autobiografie geschrieben. Der Reich, das war Arbeitsminister unter Clinton.
Ja.
Und das war ein Linker. Und der hat in der ersten Clinton-Amtszeit war der Arbeitsminister und der hat sich quasi die Zähne ausgebissen an den Finanzpolitikern. Und damals, wer sich noch erinnert, als Clinton ins Amt kam, 92, 93, das war ja ein Hoffnungsträger. So wie bei uns in Deutschland Schröder-Fischer. Als die anfing, dachten alle, jetzt beginnt die neue Zeit und die linken Ideen bekommen jetzt eine breite Basis. Mhm. Und Robert Reich hat erlebt, was wirklich passiert und wie die Fed halt die Landespolitik, wie Sie sagen, über die Zinsschraube auch beeinflussen kann und wie der Chef der Zentralbank des Landes, also darüber, dass er entscheidet, wie hoch ist der Zins, den Präsidenten unter Druck setzen kann.
Mhm. Weil Sie von diesem Reserve Bank System gesprochen haben, also auch von diesem System. In Ihrem Buch habe ich oft auch gesehen, auch in der Geschichte der USA, dass oft die Vereinigten Staaten, egal welche Bank sie denn hatten, ob sie mehr oder weniger verstaatlicht war, ob sie mehr oder weniger privat war, also es gab ja auch viele konkurrierende Banken, es gab ja unterschiedliche Dollars, sage ich jetzt mal, hat man festgestellt, dass eben sehr viele ausländische Besitzer da drin sind. Sind das Familienunternehmen oder waren das Fremdstaaten? War das eben doch wieder Großbritannien oder war das Deutschland? Wie muss man sich das damals vorstellen? Wie muss man sich das heute vorstellen? Wem gehört der Dollar, frage ich jetzt mal blöd.
Ja, das hängt natürlich immer damit zusammen, wer es jetzt gerade die Weltmacht. Also in dem 19. Jahrhundert war natürlich Großbritannien noch die große Weltmacht. Und demzufolge waren britische Finanziers oder auch die großen Finanziers der großen europäischen Mächte haben auch in den USA immer eine große Rolle gespielt. Auch Deutsche. Ja. Ist auch interessant, in der amerikanischen Finanzgeschichte gibt es relativ viele Deutsche, die da eine große Rolle spielen, deutsche Finanziers. Und dann, ich meine, der Wendepunkt, so britische Weltmacht, amerikanische Weltmacht, das ging so 1890er Jahren so los. Da hatten auf einmal die Amerikaner mehr Anteil am Verbrauch, am Handel und so weiter und lösten dann Großbritannien langsam ab und ab 1945 waren sie dann definitiv die Weltmacht. Ja. Und in dem Sinne ist natürlich der die Weltmacht hat, dessen Finanziers sind in der Regel ja auch die große Rolle spielen. So war es natürlich in den USA auch. Also zu Anfang der USA waren es eben, wie gesagt, zum großen Teil britische Finanziers, die da eine Rolle gespielt haben.
Mhm. Die Fed ist ja eine sehr umstrittene Bank. Sie haben es ja auch vorhin schon angedeutet, dass es auch mal Banken in Amerika gab, die anders waren. Ist denn das, was wir im Moment erleben, dass die Fed so unglaublich mächtig ist, aber auch ins Gerede gekommen ist? Ja, weil wir sehen ja, wenn man sich mal anschaut, ich glaube, 50 Millionen Amerikaner sind abhängig von Marken, um zu Lebensmitteln zu kommen. Da kann man schon merken, dass mit dieser Art von Kapitalismus nicht alle über die Runden kommen, während es immer weniger Leute gibt, die wahnsinnig reich sind. Glauben Sie, dass so etwas wie die Fed auch auf Dauer nicht überleben kann? Weil auch erst den Amerikanern, die Kapitalismus begeistert sind, es irgendwann reicht?
Na, das ist das System, das Geldsystem, wie wir es haben im Westen, das ist ja in allen Ländern ähnlich. Das ist halt nicht stabil. Das ist extrem labil und brüchig und es neigt immer zum Extrem. Das kann gar nicht von Bestand sein, dieses System. Es ist natürlich nur die Frage, wie viel geht kaputt auf dem Weg dahin, bis es zusammenbricht sozusagen. Ja? Und das System selbst ist völlig instabil. Mhm. Und das haben auch die Zentralbanker, die ein bisschen Grips haben, auch zu allen Zeiten erkannt, dass es so nicht funktioniert.
In Ihrem Buch habe ich einen Satz gefunden, ich zitiere Sie mal, Banken schöpfen nicht nur bei der Kreditvergabe Geld, das haben wir ja gelernt, sondern auch immer dann, wenn sie etwas kaufen.
Ja.
Das wissen Sie mir doch mal.
Das war für mich.
Wie jetzt, das möchte ich auch haben, diese Chance.
Ja genau, das war für mich auch neu. Also das war, weil darüber wird auch nicht viel geredet. Also diese Sache, Banken schöpfen Geld bei Kreditvergabe. Okay, das gab es in den letzten Jahren, da gab es schon mal Artikel, da hat sogar im Spiegel stand das sogar schon, das stand schon in großen Zeitungen, da gibt's, vor mir haben das schon ein paar Leute in Büchern diskutiert, das ist nicht so neu, auch wenn es die Mehrheit der Leute immer noch nicht wissen und die Mehrheit der Politiker auch nicht wissen.
Das ist das Erstaunliche.
Ja, ja. Leider ist es so.
Auch derjenigen, die für Finanzen zuständig sind.
Ja. Also ich bin ja gerade dabei, ich habe jetzt in den letzten Wochen gerade eine Umfrage gemacht, eine Artikelrecherche. Und habe die Mitglieder des Finanzausschusses im Bundestag angeschrieben mit einem kleinen Fragenkatalog. Also da sitzen 37 Leute im Finanzausschuss, die ja Finanzmarktregulierung verantworten und Aufsicht über Schäubles Finanzministerium führen sollen, de facto. Oder in der Theorie besser gesagt. Und habe denen halt gefragt, wie denken Sie über Geldschöpfung? Soll das in öffentlicher Hand sein, in privater Hand und so weiter? Und erstmal bekommt man fast keine Antworten. Und wenn man Antworten kriegt, ist es teilweise wirklich sehr... ist der Wissensstand schon sehr bedenklich teilweise, will ich mal vorsichtig sagen. Also ich mache dazu demnächst einen Artikel zu dem Thema, wo ich das nochmal auswerten werde. Das ist ein wichtiger Punkt, dass es eben unbekannt ist. Aber die Frage war mit dem Kaufen.
Ja.
Ja, es ist halt so, wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass die Banken eigentlich, wenn sie Geld erzeugen, Gutscheine rausgeben auf staatliches Geld. Dann ist es eben so, dass sie diese Gutscheine nicht nur verleihen, also Kredite rausgeben, sondern dadurch, dass wir uns daran gewöhnt haben, wir alle, mit diesen Gutscheinen zu bezahlen untereinander. Wir denken ja, wir verwenden das ja wie Bargeld, das Giralgeld, im gleichen Sinne. Wir haben uns daran gewöhnt und das heißt, die Banken können uns mit ihren eigenen selbst gebastelten Gutscheinen eben auch bezahlen. Immer wenn eine Bank etwas kauft, macht sie das mit selbstgeschöpftem Geld. Und das ist so verrückt, das muss man erstmal sacken lassen. Also ich musste es erstmal sacken lassen, als ich das erste Mal gelesen habe.
Wenn ein paar Banker sich ein paar Dienstwagen anschaffen, dann bezahlen sie das mit dem selbstgeschöpften Geld.
So, das heißt nicht, dass sie das umsonst bekommen, denn, das hatten wir vorhin schon mal, das Spiel hinter den Kulissen, das muss ja ausgeglichen werden zwischen den Banken. Ja. Das funktioniert immer nur, wenn das alle Banken im gleichen Maße machen. Geldschöpfung funktioniert nur, wenn alle im System ungefähr gleich viel neu schöpfen. Dann gleicht sich das aus untereinander. Wenn einer ganz viel schöpft und die anderen nicht, dann macht er ein Riesendefizit und das ist nicht tragbar. Ja. Also die müssen das gemeinsam machen. So, und machen sie meistens auch. Und beim Kaufen ist es auch so. Ich habe so ein lebensnahes Beispiel im Buch beim Thema Kauf, angenommen, die Deutsche Bank kauft 12 neue Mercedes S-Klasse für den Vorstand und die Commerzbank kauft 12 Mercedes Audi A8 für den Vorstand und die gleichen sich aus und die Millionen fließen von einer Bank zur anderen und von der anderen Bank zur einen und dann haben sie es im Grunde umsonst bekommen am Ende. Ja, das ist ein zugespitztes Beispiel, aber das Prinzip funktioniert so. Und die Banken bekommen im Grunde ihre Käufe nicht umsonst, aber sie bekommen sie insoweit umsonst, wie sich die Zahlungsströme hinter den Kulissen ausgleichen am Ende.
Und wenn sie sich nicht ausgleichen, dann müssen sie eben, die Differenz ist praktisch dann der Preis.
Genau.
Trotzdem machen Banken ja auch Gewinne und sollen die Gewinne ja auch, oder müssen die Gewinne ärgerlicherweise ja dann auch versteuern. Und um diese Gewinne möglichst gering zu halten, haben sie auch eine ganze Peripherie von Companies um sich herum aufgebaut, die dafür sorgen, dass die Gewinne immer sehr gering sind. Ich sage jetzt mal, Wirtschaftsprüfungskonzern am Ende der Straße residiert, wo muss man immer sagen, residiert Ernst & Young zum Beispiel. Was machen denn diese Wirtschaftsprüfungskonzerne? Was tun die wirklich?
Ja, also der Punkt ist, wenn man sich mal näher mit Banken beschäftigt und wie Banken wirtschaften, dann stößt man sich irgendwann mal auf die Geschäftsberichte dieser Banken und guckt sie sich an. Und dann sieht man, aha, die sind also geprüft von einem Wirtschaftsprüfungskonzern, Unternehmen. Ja, also es gibt ja 4 weltweit Führende, die den Markt dominieren. KPMG, Ernst & Young, sagten sie schon, PricewaterhouseCoopers und Deloitte. Ja. Das sind die 4 Unternehmen, die das weltweit im Grunde in der Hand haben.
Also es ist sehr übersichtlich, muss man sagen.
Sehr übersichtlich, das ist schon ein richtiges Kartell, kann man sagen. Ja. Und in Deutschland ist KPMG führend. Also KPMG prüft zum Beispiel die Geschäftsabschlüsse von, also das sind jetzt Zahlen von 2014, die ich noch hatte, von Deutscher Bank, von Daimler, von deutscher Börse, ja, macht alles eine Firma, prüft die Geschäftsabschlüsse dieser Konzerne.
Da können wir ja schon fast sagen, dass sie befangen sind.
Also es ist ein sehr enges Geflecht.
Und von wie vielen Leuten reden wir denn da? Wie viele Leute sind denn das, die das da prüfen?
Das weiß ich jetzt nicht genau, wie viele Personen das sind. Das kann ich jetzt nicht sagen. Diese Geschäftsberichte sind ja ein Riesenkonvolut. Also die Frage ist, oder die interessante Frage, die sich dann anschließt, ist, okay, diese Wirtschaftsprüfungsunternehmen prüfen jetzt den Geschäftsabschluss auch einer Bank. Da müsste doch auffallen, dass sie irgendwas schöpfen und mit selbstgeschöpftem Geld und so, das muss sie doch irgendwie abbilden. Ja, nach welchen Richtlinien wird denn geprüft? Bilanzrichtlinien. Ja. Und da gibt es halt international ein führendes System, das nennt sich IFRS, International Financial Reporting Standards, also ein internationales System von Abrechnungsregeln.
Was auch international anerkannt wird?
Und das haben nach meinen letzten Zahlen 80% der Staaten weltweit anerkannt als anerkannte Bilanzregeln in 80% der Staaten. Also das ist das System, nach dem heute weltweit geprüft wird. Und wenn man sich jetzt mal diese Regeln genau anschaut, wie wird denn damit Giralgeld, Bargeld, wie wird das eigentlich definiert? Also das sind sehr komplexe Regelwerke, dieses IFRS-Regelwerk, die deutsche Übersetzung hat 800 Seiten.
Ja, also, das kann doch keiner lesen.
Nee, also das ist halt Expertenwissen. Da ist aber eine Abteilung drin in den 800 Seiten Begriffsdefinitionen. Wir definieren jetzt mal Bargeld. So, ja? Und dann sieht man eben, dass die Definition schon nicht sauber ist. Die machen keine klare Trennung zwischen Giralgeld und Bargeld. Die tun so, als ob Giralgeld im Grunde auch Cash wäre.
So, und wie nennen Sie das? Fluid?
Ja, flüssige Mittel heißt es in der deutschen Übersetzung. Ja. Da wird das so verschleiert, als ob das irgendwie alles das Gleiche wäre. Und worauf das hinausläuft, ist im Grunde, dass Banken nach Bilanzrichtlinien geprüft werden, die die spezifische Funktionsweise einer Bank ignorieren. Die tun so, als ob es Geldschöpfung gar nicht gäbe, diese Regeln. Ja. Das ist absurd. Es ist völlig absurd, dass das System, nach dem Bankbilanzen überprüft werden, ist absurd, weil sie tun so, als ob Banken sowas ist wie ein Möbelhaus oder ein Friseursalon oder irgendein anderes Unternehmen. Aber eine Bank ist was völlig anderes.
Aber das hat doch Folgen für den Staat, der ja dann weniger Steuern bekommt, weil darauf läuft es ja hinaus. Alle Wirtschaftsprüfungskonzerne, alle die ganzen Armadas von Steuerprüfern haben ja in der Regel den Deal, wenn ich die mir miete, das ja zu, drück mal den Gewinn. Das muss doch dem Staat auch klar sein.
Das ist das eine. Das ist ja auch das, was man so kennt, irgendwie, was auch jeder irgendwie schon mal gehört hat. Okay, es gibt die Steueroasen in Übersee, Cayman-Inseln und so weiter. Wahnsinn, ja. Offshore, da drücken die ihre Steuern. Das weiß ja schon so mehr oder weniger jeder. Was für mich aber auch neu war, ist, die drücken da nicht nur ihre Steuern offshore, sondern das ist Bilanzumgestaltung. Also
war das im Mittelteil?
Bilanzumgestaltung. Also das ist frisieren. Das ist die eigentliche Arbeit, so wie ich es verstanden habe. Ist das die eigentliche Arbeit der Wirtschaftsprüfungsunternehmen? Quasi diese großen Gewinne aus Geldschöpfung, die kannst du ja nicht angeben in so einer Bilanz. Das muss also da muss so getan werden, als ob man das mit ganz anderen Geschäften verdient hätte, das Geld. Ja. Und dafür kann man dann Scheingeschäfte mit Offshore-Oasen, hat man einen sehr großen Spielraum, diese Geschäfte darzustellen. Ja? Mhm. Welche Werte sind da hin und her geflossen? Mhm. Nach welchen Regeln werden Wertpapiere bewertet? Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, wo man endlos viel Spielraum hat. Ja?
Aber das sind es doch im wahren Sinne, das sind doch Kosmetiker. Jo. Die müssen ja dauernd neue Dinge aus den Fingern saugen.
Genau.
Aber ist das dem Staat nicht klar? Oder stecken die Prüfer beim Staat wieder mit denen unter einer Decke?
Ja, da muss man jetzt spekulieren. Also es gab im letzten Jahr, hat die Linksfraktion mal eine Anfrage gemacht an die Bundesregierung. Was ist eigentlich mit diesen Bilanzschummeleien da offshore? Was weiß die Bundesregierung darüber?
Ja.
Parlamentarische Anfrage.
Unterschrieben,
jetzt würde man sagen, okay, die Linken, ja. Unterschrieben von Sarah Wagenknecht und Axel Trost unter anderem. Das sind zwei Leute mit Doktorgrad in Volkswirtschaft, was bei Finanzpolitikern nicht die Regel ist.
Ja.
Das ist wirklich nicht die Regel, wenn man sich anguckt, wer im Finanzausschuss sitzt. Also die haben schon Ahnung von dem, wovon sie sprechen. Und die Antwort der Bundesregierung, das war, glaube ich, im letzten Juni 2015, ich habe das zitiert im Buch, die war sehr dürftig. Also da war so, ja, wissen wir eigentlich nicht, dass da irgendwas gemacht wird. Und klar, man müsste mal, die G20 hat auch gesagt, wir müssten da mal mehr machen, aber im Moment ist es doch irgendwie auch nicht so dringend und so. Also es wird abgewiegelt. Mhm. Und nun kann man fragen, wissen sie es nicht besser oder sitzen die in einem Boot mit den Leuten? Muss man dann spekulieren, ja. Aber auf alle Fälle wird darüber noch nicht richtig geredet im Moment.
Aber es geht ja um Multimilliarden.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Das sind ja keine Peanuts.
Nee, in keiner Weise.
Lassen Sie uns mal auf diese Revolving-Door-Politik kommen, die man ja überall schon kennt. Die ist sie genauso. Also die Wirtschaftsprüfer, habe ich in Ihrem Buch gelesen, sind oft ehemalige Mitarbeiter der Bank, die ausgeliehen werden, die später in die Politik gehen, in die Justizbehörden, die dann wieder die Banken prüfen. Und dann haben sie da parallel noch einen Job angeboten bekommen, weil viele haben Jura studiert in einer sehr vornehmen Kanzlei. Und wenn man dort mal drin war, dann hat man ausgesorgt. Also eigentlich ist es ein großes Karussell. Man kennt sich.
Ja.
Das ist doch Korruption.
Das ist Korruption und das Gravierende daran ist, in welchem Ausmaß die Korruption inzwischen stattfindet. Und dass es so normal ist, dass keiner sich mehr aufregt. Ich meine, wir haben ja hier auch in der Bundespolitik, wenn es jetzt irgendwie pro Falla wechselt in die Privatwirtschaft und so, da gibt es auch mal einen kurzen Aufreger. Aber bei diesem Finanzthema ist es halt gerade, auch wenn man sich die USA anschaut, ist es eben so, dass es ganz regelmäßig der Fall ist, dass Leute aus der Börsenaufsicht, die für die Strafverfolgung gegenüber Finanzkonzernen und Banken zuständig sind, dann nach ein paar Jahren wechseln in diese Banken oder in diese Anwaltskanzleien und dann wieder zurück in die Strafverfolgung oder in die SEC, in die Börsenaufsicht. Ja. Und das ist völlig unglaubwürdig. Natürlich ist das Korruption. Und das verrückt ist eben, in welchem Ausmaß das heute stattfindet. Und das ist so als normal hingenommen wird. Ja.
Ich habe eine Zahl in dem Buch gefunden, bis Ende 2015 hat die Bundesregierung 50 Milliarden für die Bankenrettung ausgegeben. Bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, das muss ja irgendjemand bewilligen in der Politik. Das sind doch dann ehemalige Banker letztendlich, die das tun. So kann man doch das...
Naja, das kann man schon im Einzelfall sich anschauen. Also die Bankenrettung 2008, da gab es ja das sogenannte Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Das war im Herbst 2008. Und diesem Gesetz haben die Fraktionen im Bundestag zugestimmt. Ich glaube, die Grünen und die Linken haben dagegen gestimmt damals, aber die Große Koalition war dafür. Mhm. Also da muss man die Abgeordneten auch in Haftung nehmen. Die wurden natürlich unter einen riesigen Druck gesetzt damals. Da hieß es, wenn ihr dem nicht zustimmt, dann bricht hier die Welt zusammen.
Ja.
Aber das hat natürlich auch eine gesetzliche Grundlage, diese 50 Milliarden, die dann geflossen sind. Ne?
Ist, was Sie gerade angedeutet haben, ist darunter auch zu verstehen, dieses SOFFIN, also dieses Sonderfonds Finanzstabilisierung. Was haben die konkret getan? Was war deren Job?
Damit ging das ja los, als dieser Börsenkrach da im Herbst 2008 war, Lehman Brothers und so weiter. Da gab es dann einen Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung. Das waren dann diese berühmten 100 Milliarden, die dann auf einmal da waren, wo Merkel gesagt hat, wir geben die jetzt in den Sektor, damit nicht alles zusammenbricht. Und da hatte ich auch überlegt, ja, wo kommen die jetzt her? Wir haben doch angeblich alle kein Geld und so und alle Theater und Kindergärten müssen sparen und so
das
weiter.
Das ist nämlich die Frage.
Ja, das ist die Frage, genau. Und wo kommt es her? Ja, es wird neu aufgenommen bei der Finanzagentur, hatten wir vorhin schon mal, die neue Staatsanleihen rausgibt. Und dann wird es wieder eingesammelt bei reichen Menschen, die es dem Staat dann leihen, der damit dafür garantiert, dass diese reichen Leute weiter ihr Geschäft machen können. Es ist völlig durchgeknallt.
Mhm. Ja. Wenn Sie so ein Thema recherchieren. Mhm. Geld betrifft uns ja alle, 9-11 letztendlich auch und wir sind die Guten auch, mehr oder weniger. Aber das ist ja etwas, womit man täglich mit umgehen hat, weil das Geld ja einmal zu knapp ist. Also es ist noch genug Monat übrig, das Geld ist aber schon weg.
Genau.
Gibt es so eine Phase, wo Sie als Journalist wütend werden?
Ja, natürlich. Genau an dem Punkt, damit beginne ich auch das Buch. Also es wird uns immer gesagt, das Geld ist nicht da, ist nicht da, ist nicht da, ist nicht da. Wir müssen jetzt kürzen, sonst geht hier gar nichts mehr. Und dann gerät eine Bank in Gefahr und auf einmal ist ganz viel Geld da. Mhm. Und dann muss einfach jeder nachfragen, Moment mal, also das stimmt doch vom Prinzip, stimmt doch das irgendwie nicht. Irgendwo wird doch hier gelogen. Also so. Und das ist der Punkt. Das ist mein Aufhänger und das ist auch das, was mich persönlich ärgert.
Wir alle wissen, dass dieser Staat verschuldet ist. Es gibt, glaube ich, kaum einen Staat, der nicht verschuldet ist. Die ganzen Zentralbanken hängen zusammen. Ich glaube, es gibt nur noch zwei Länder, die nicht an dieses Zentralbankensystem angeschlossen sind. Fällt mir ein, Nordkorea und der Iran haben beide jetzt nicht den besten Ruf. Warum eigentlich nicht? Hat das vielleicht auch damit zu tun? Ja. Das weiß ich nicht. Ja, das muss sich jeder selbst überlegen. Aber parallel dazu fällt mir eben ein, dass die Bundesregierung ja jetzt auch immer häufiger das Bargeldverbot als Serviceleistung anbietet, sage ich jetzt mal. Hat das was damit auf sich, dass Sie wissen, Ihr System crasht irgendwann mal und damit es keinen Bankenrun mehr geben kann, weil es kein Bargeld mehr gibt?
Ist das die Idee dahinter? Das muss man vermuten. Also es ist auf alle Fälle eine konzertierte Aktion, was da Anfang des Jahres jetzt stattgefunden hat. Also dass ganz viele Vorschläge kamen. Es gab das Treffen in Davos, wo der deutsche Bankchef gesagt hat, also in ein paar Jahren haben wir wahrscheinlich kein Bargeld mehr. Dann gab es den Vorschlag von Schäuble, also 500-Euro-Note, die brauchen wir vielleicht auch nicht. Fangen wir mal so an. Und Kenneth Rogoff, das ist ein bekannter Ökonom in den USA, hat gesagt, die 100-Dollar-Note, die sollten wir auch mal überlegen, ob wir die noch brauchen.
Außerdem ist es nicht hygienisch, dieses Bargeld.
Der Journalist Norbert Hering, der ist vom Handelsblatt, der hat jetzt vor kurzem ein Buch veröffentlicht zu diesem Thema, drohende Bargeldabschaffung. Der hat das sehr genau recherchiert, sehr gründlich. Kann ich nur jedem empfehlen, dieses Buch. Und er zeigt auf, was da hinter den Kulissen passiert. Und es ist naheliegend, dass es tatsächlich so ist, dass diese Versuche, die Bargeldzahlung einzuschränken, indem man erstmal die größten Noten aus dem Verkehr zieht, Stück für Stück, dass das Ziel, langfristige Ziel verfolgt, schon das Bargeld abzuschaffen am Ende. Die Leute, die dahinter stehen, die Bankenkreise, die das wollen, um ihr Geschäft zu sichern, die wissen natürlich, dass man nicht mal so eben das Bargeld abschaffen kann. Da gibt es einen Sturm der Entrüstung. Das ist ein Langfristprojekt. Die sehen das über mehrere Jahre. Die haben das, der Hering hat das recherchiert. Die haben das angefangen in kleinen Ländern, in Afrika, in Drittweltländern haben die das angefangen, wo keiner so richtig Widerstand leisten kann. Jetzt kommt das zu uns. Ja. Jetzt versuchen die das hier
aufzumachen. Also woanders ist das schon?
Naja, die haben auch in den südeuropäischen Ländern damit angefangen. Es gab ja in Italien und Griechenland diese Beschränkungen, dass man nicht mehr in jeder Höhe Barzahlung machen kann. Ein paar tausend Euro sind nur noch erlaubt. Ja. Und das ist ja auch das, was jetzt hier in Deutschland diskutiert wird. Und
sind ihr immer damit gerechtfertigt, dass man eigentlich die organisierte Kriminalität damit austrocknen möchte? Da ist mir spontan eingefallen, also die größte organisierte Kriminalität ist ja die Wirtschaftskriminalität. Da wird ja auf gar keinen Fall bar bezahlt.
Ja, eben, genau. Allein mit dem Punkt ist die Luft schon raus aus dem Argument. Das ist völlig lächerlich und vorgeschoben.
Lassen Sie uns ins 12. Kapitel springen. Im 12. Kapitel, da geht es um Bismarck, Weltkrieg und Bankenmacht.
Ja.
Warum haben Sie sich dieses Thema nochmal vorgeknöpft? Weil wir springen ja dann auch ins Dritte Reich.
Also ich wollte wirklich, ich habe die erste Hälfte meines Buches, da versuche ich ein bisschen zu beschreiben, wie es heute abläuft, wie das System ist nach meinem Kenntnisstand. Und in der zweiten Hälfte mache ich ein bisschen Historie. Und da dachte ich, ich suche mir zwei Länder raus, die für uns eine wichtige Rolle spielen. Da mache ich einmal die Geschichte des Geldsystems in den USA, von so 1700 bis 1900 ungefähr, zwei Kapitel. Und dann mache ich Deutschland, so ab 1800, erstmal Preußen. Deutschland gibt es ja erst seit 1871.
1870 ist die Deutsche Bank gegründet, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, genau. Kurz vor dem Krieg. Ja. Und gehe bis 1933. Man kann auch weitergehen, dann war irgendwie die Seitenzahl voll beim Buch. Also das wird nicht weniger spannend danach.
Ja.
Und da ist es auch eine interessante Zeit in Deutschland in den 1870er, 1880er Jahren, wie das ist die Zeit, in der die Aktienbanken entstanden sind, die ja heute den Markt dominieren.
Können Sie mal das Verhältnis Bismarck, Geld, private Bankiers, was sind die Vor- und Nachteile, können Sie das mal beschreiben? Also wenn ich das richtig erinnere, war er ein Freund von privaten Bankiers, weil da musste er nicht das Parlament fragen und die Zentralbank fragen, nämlich wenn ich mehr Geld brauche, was willst du damit eigentlich machen? Was hat er denn mit dem privaten Geld gemacht? Was waren denn seine Mittelsmänner? Woher kamen denn die eigentlich?
Ja, na Bismarck war befreundet mit für Privatbankiers. Es gab den Gerson Bleichröder,
ja,
ein ganz enger Freund, der auch die privaten Geldgeschäfte für ihn, der war sein Anlageberater und politischer Berater sozusagen. Der Fritz Stern, der jüdische Historiker, hat ein ganz tolles Doppelporträt über Bismarck und Bleichröder geschrieben, schon vor 20 Jahren, ganz dicke Doppelbiografie. Das ist schon interessant, diese enge Verflechtung zwischen einem Politiker und einem großen Bankier.
Da sehen wir, dass das sehr viel miteinander zu tun hat. Macht eben.
Ja, ganz genau. Und der Bismarck war ja schon noch hatte verschiedene Ziele. Er war sicherlich kein großer Demokrat. Er war jetzt nicht dafür, dass die Parlamente jetzt sich finden, in Deutschland einen großen Einfluss spielen, sondern er war ein Anhänger der Monarchie, war ein treuer Diener des Königs und hat sich so gesehen und wollte eben die deutsche Wirtschaft fördern und so weiter. Und war auch sehr kriegerisch, wie wir ja alle wissen. Bismarck hat ja eine ganze Reihe von Kriegen angefangen. Und
die finanziert werden mussten.
Die finanziert werden mussten. Und das war damals das interessante Machtspiel, dass damals das Bürgertum gesagt hatte, wir stimmen nur zu, wenn das Parlament mehr Rechte bekommt. Es gab ja seit 1848 schon ein Parlament, das hat aber nicht viel zu sagen.
Und das wollte Herr Bismarck natürlich nicht.
Wollte er nicht. Und er dachte, okay, dann brauche ich private Finanziers. Hat sich an die Bankiers gewandt und die haben ihm dann ausgeholfen. Und mit privater Hilfe hat er dann auch Kriege gewinnen können. Ja? Mhm. Es gab den Krieg gegen Österreich, gegen Dänemark und dann gegen Frankreich innerhalb weniger Jahre. Und so wurde Macht konsolidiert und so haben im Grunde die politische Klasse um Bismarck und die Bankenkreise gemeinsam auch die Entwicklung der Demokratie in Deutschland aufgehalten, ganz klar. Mhm. Ja?
Also Banken sind jetzt nicht diejenigen, die unbedingt die Freunde der Demokratie sind, sondern das Geld geht immer dahin, wo es sich am meisten vermehrt.
Ja, klar.
Das können auch Diktatoren letztendlich sein, das wissen
logisch,
wir. Sie gehen dann bis zur Reichsbank und auch die Bank für internationalen Zahlungsverkehr erscheint dann und auch Adolf Hitlers Banker wird erwähnt, kriegt auch ein kleines Ding, was ich interessant fand. Also erstens, dass die Vereinigten Staaten schon einmal auf russischem Boden operiert haben und dass Banken das finanziert haben, um die Verbindung zu stören. Ich sage nur Vertrag von Rapallo, war auch so eine Geschichte, die kann man dann tiefer ins Thema einstellen. Aber auch ein Satz, auf den ich gestolpert bin, da musste ich wirklich herzlich lachen, nachts um drei, nämlich Adolf Hitler wurde massiv von Banken auch aus dem Ausland unterstützt, von Wall Street Banken, als er sich zum Privateigentum bekannt hat.
Ja, ja.
Ja, können Sie mal erklären, dass amerikanische Banken unterstützen das Dritte Reich?
Naja, man muss das Ganze vom Hintergrund vom Ersten Weltkrieg sehen. Das war für mich auch nochmal neu. Also sicher, ich hatte, glaube ich, auch in der Schule das ein oder andere, das ist aber schon ein paar Jahre her. Der Erste Weltkrieg war ein Rieseneinschnitt für Deutschland, was so ein bisschen durch den Zweiten Weltkrieg verdeckt ist im heutigen Geschichtsbild. Und in der Folge des Ersten Weltkrieges haben amerikanische Finanziers unheimlich viel investiert in Deutschland, in deutsche Industrie, in die Schlüsselindustrie, in die Stahlindustrie und in die chemische Industrie in Deutschland. Und haben im Grunde ein Geschäftsmodell geschaffen, in dem amerikanische Finanziers eine Anleihe in den USA zeichnen konnten an der Börse, mit der in deutsche Industrie investiert wurde.
Ja, als ein boomendes Geschäft.
Und die Erträge aus diesem Industrieaufbau, die Umsätze, flossen dann in Reparationen an England und Frankreich, blieben aber nicht dort, sondern England und Frankreich mussten ihre Kriegsschulden an Amerika zurückzahlen. Das war ein Riesenschuldenrad, ganz intelligent aufgebaut. Und der Banker, der das gebaut hat, der hat in 20 Jahren den Friedensnobelpreis bekommen für dieses tolle Geschäftsmodell, was er sich da entwickelt hat, mal zynisch gesagt.
Ja.
Aber es ist real, es ist wirklich so.
Und wie hieß der Banker?
Dawes.
Ja.
Also so hieß auch dieser Plan, der Dawes-Plan, genau. Die Anleihe hieß auch so. Und seit dieser Zeit, seit den 1920er Jahren, ist die deutsche und die amerikanische Finanzgeschichte miteinander verflochten. Und als 1929 die Weltwirtschaftskrise ausbrach und dann hat ja die NSDAP erst Zugewächse bei den Wahlen gehabt. Also erst ab 1929 ging es ja hoch mit der NSDAP.
Da ging's ja dann auch die Arbeitslosenzahlen hochging.
Genau, es war einfach damals auch eine Art Protestpartei, sage ich mal. Ja. Es war ja ein ganz schlimmer Einschnitt, es war ja extreme Armut damals, 1929-30 in Deutschland. Und da kam die NSDAP hoch. Zu einer Zeit, als amerikanische Finanziers ganz viel investiert hatten in Deutschland, ganz viel Finger im Spiel hatten in der deutschen Industrie. Und dann gab es 33 eine Konferenz und Hitler hat um Spenden nachgesucht, einen Wahlfonds für die NSDAP. Und da war die versammelte deutsche Spitzenindustrie, hat sich getroffen und Hitler hat ein kleines Referat gehalten und hat gesagt, also die Gefahr ist groß, dass die Kommunisten hier die Macht übernehmen, aber er steht dagegen und er bekennt sich zum Privateigentum. Und er möchte doch bitten, dass seine Partei jetzt etwas unterstützt wird für die kommende Wahl, Anfang 33. Ja, dann haben die Industriellen da eben einen schönen Wahlfonds ausgestattet. Der Industrieverein, der Deutsche Industrieverband und einige führende Leute. Und eine Woche später brannte der Reichstag. Und dann ging alles so weiter, wie wir es kennen. Also dieser Kontext ist auch nicht uninteressant. Mhm. Das ist ja unsere Geschichte. Und die Amerikaner waren eigentlich von Anfang an, hatten einen großen Fuß in der Tür in Deutschland einfach. Und als dann Hitler an die Macht kam, haben sie natürlich auch als er der Herrscher war, haben sie trotzdem Geschäfte mit der deutschen Industrie weitergemacht und hatten eigentlich auch, es gab ja auch in Amerika richtige Fans der Nazis, auch unter den Industriellen. Es gab ja, der Ford war ja auch ein Rechtsradikaler sozusagen. Ja. Und das war ja damals auch der Trend international, diese rechtsradikalen Strömungen. Das war ja nicht so, wie heute das betrachtet wird. Das wurde damals anders wahrgenommen. Mhm. Es gab im Grunde den Knick, gab es eigentlich erst in den Bruch zwischen Deutschland und USA, als Hitler dann quasi nicht aufgehört hat mit seiner Expansion und nicht nur sich auf deutschsprachige Gebiete beschränkt hat, Sudetenland und hier und da, dann Tschechoslowakei, als es weiterging. Und dann war Hitler im Grunde eine Bedrohung für das amerikanische Imperium, weil der hat auf einmal angefangen, sich ein eigenes weltweites Imperium zu bauen.
Ja, wer weiß, wann der Schluss macht. Das wusste man dann
irgendwann nicht mehr. Und dann wurde Hitler zum Feind. Aber bis dahin hat man eben Geschäfte mit den Nazis wunderbar gemacht.
Mhm. Während des gesamten Zweiten Weltkrieges, das wird in Ihrem Buch jetzt nur teilweise behandelt, aber das habe ich ja auch schon mal in einem Interview mit jemandem geklärt, haben ja Banker eine entscheidende Rolle gespielt, also die Bank für internationalen Zahlungsverkehr, zum Beispiel in Basel, gibt es auch ein gutes Buch, der Turmbau zu Basel heißt das, glaube ich, oder Bankgeschäfte mit dem Feind von Jean Trapp zum Beispiel. Da hat sich ja Schacht, also der Banker Adolf Hitlers, mit den verfeindeten oder eben nicht verfeindeten Bankern aus dem Ausland getroffen und hat dort eben Raubgold zu Devisen machen lassen. Und hat dann dort überall eingekauft, um den Krieg weiterführen zu können.
Schacht, ich kann kurz einhaken, Schacht ist ein gutes Beispiel. Also Schacht hat die Deutsche Reichsbank geleitet ab 1930, glaube ich, oder ab der 20er Jahre schon, müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, die Zahl. Auf alle Fälle war der Punkt, dass Halmar Schacht kommt aus dem privaten Bankgeschäft, hat also für große deutsche private Banken gearbeitet.
War auch oft in den Staaten.
Hatte enge Kontakte in die USA und er war einfach jemand, der gehörte zu einer Klasse internationalen Bankiers. Der war befreundet mit dem Zentralbankchef von Großbritannien, der damals eine ganz wichtige Rolle in der Welt gespielt hat. Ja. Und
auch mit Industriellen wie Standard Oil und so.
Das war einfach, es gab eine Klasse von Leuten, die über Grenzen hinweg einfach das Business gemacht haben. Und die Deutsche Reichsbank war da ein Stein drin, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg sozusagen. Ja. War die Deutsche Reichsbank ein Puzzlestein in diesen internationalen Geldgeschäften. Und das war ja auch eine Folge des Aufstiegs der Nazis, dass quasi die Nazis natürlich ihr eigenes Ding auf einmal gemacht haben und dadurch auch zum Feind wurden natürlich. Von der ganzen furchtbaren Nazi-Politik mal abgesehen, darüber ist natürlich klar. Mhm. Aber es war auch aus dieser finanziellen Sicht natürlich auch eine Bedrohung für die Amerikaner.
Als Sie recherchiert haben und dann in diesen Bereich kamen, vielleicht wussten Sie schon vorher oder es ist Ihnen nochmal klarer geworden, habe ich es empfunden, für Banker gibt es letztendlich keine Moral, es gibt nur Geschäfte.
Ja, das wird jetzt, glaube ich,
keine Überraschung.
Die will ich nicht überraschen, wollte ich sagen.
Aber, auch damals, man wusste ja dann, was dort auch passiert. Und man hat ja, also die Bank für internationalen Zahlungsverkehr hat ja während des gesamten Dritten Reiches die Geschäfte weiterlaufen lassen, um die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Das war ja den Bankern in Basel, war es ja bekannt. Alle in den Vereinigten Staaten fanden das gut, aber die Geschäfte gingen offensichtlich vor.
Das Verrückte ist eben an solchen Institutionen wie dieser BIZ, dieser Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die auch in Folge der Reparationsverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist. Ja. Das Verrückte daran ist, dass es eben wirklich dass diese verschiedenen Banker der verschiedenen Länder dann doch oder der verschiedenen Zentralbanken gemeinsame Interessen verfolgt haben, über die Kriegsparteien hinweg. Ja, also die Soldaten der jeweiligen Nationen haben gegeneinander gekämpft, aber die Zentralbanker haben schon gedealt miteinander zur gleichen Zeit. Ja. Und das ist das, was man auch erstmal sacken lassen muss, was man so aus dem Geschichtsunterricht nicht kennt aus der Schule. Ja.
Die Bank für internationalen Zahlungsverkehr war ja auch später dann zuständig, um den Marshallplan abzuwickeln und kümmert sich heute ganz stark um den Euroraum. Also Banker überleben offensichtlich jeden Krieg. Die kennen keine Feindschaft, sondern die kennen nur Minus und Plus.
Naja, klar.
So habe ich das empfunden. Sie haben ja vielleicht auch mit Sicherheit ein Motiv gehabt, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Gibt es denn einen persönlichen Wunsch, wie Sie gerne hätten, dass Banken zukünftig arbeiten, was Geld zukünftig sein soll?
Ja.
Oder war das einfach nur interessant?
Nee. Na klar, also wenn man da viel zu liest, dann entwickelt man natürlich auch Ideen, wie es sein könnte. Oder man findet Ideen, die andere entwickelt haben. Und es ist natürlich so, dass man braucht jetzt nicht automatisch ein System mit staatlichen Banken sozusagen. Man muss jetzt nicht zurück zum Sozialismus oder zum Kommunismus. Es kann schon private Banken in freier Konkurrenz, alles wunderbar.
Was sollen die denn da machen,
wenn
die
Zentralbank
das Geld schöpfen?
Aber sie sollen nicht selber Geld schöpfen. Also das ist nicht okay. Das ist nicht in Ordnung.
Verstehe Sie richtig, Sie möchten, dass der Staat mit seiner Zentralbank das Geld schöpft?
Ja, dass die Geldschöpfung in öffentlicher Hand ist, wie genau man das organisiert, da gibt es verschiedene Modelle.
Ja.
Darüber, man muss einfach mal drüber reden, öffentlich. Ja. Ja? Aber das Prinzip, dass Geldschöpfung nicht privat ist, das ist, glaube ich, ein Ziel, auf das sich viele Menschen einigen können.
Das heißt, die Gewinne, die dort gemacht werden, sind erstmal für das Allgemeinwohl da.
Ja, genau.
Aber sie sind deswegen jetzt nicht gegen private Banken.
Nee, genau, das wollte ich sagen.
Was sollen die denn dann machen, die privaten Banken, wenn der Staat das Geld
schöpft? Naja, sie können das machen, wovon die Leute denken, dass es heute schon passiert. Ja. Also sozusagen Geld bei Anlegern einsammeln und daraus Kredite vergeben an Leute, die es gerne brauchen, die es benötigen und die gute Geschäftsideen haben.
Verteiler sein und den persönlichen Kontakt zu den Menschen herstellen, das können
ganz die genau.
Filialen betreiben und
richtig.
Bankautomaten aufstellen.
Natürlich, ja, na klar.
Wenn der Trend anhält und das Bargeld abgeschafft wird, ich habe jetzt auch gelesen, auch Obdachlose sollen zukünftig ein Girokonto haben, ja, was man alles so hört. Gibt es einen Punkt, wo Sie auch auf die Barrikaden gehen würden? Es greift ja auch die Demokratie an. Jemand, der zum Beispiel unliebsam ist und Journalismus betreibt, sage ich mal, und wenn man da dessen Bankkonto dann zumacht, ja, und es gibt aber kein Bargeld mehr alternativ, was man ihm per Post schicken kann, dann ist ja ist die freie Presse letztendlich dann ja auch erpressbar.
Na, also in dem Moment, wenn man das jetzt wirklich mal zu Ende denkt, es gäbe jetzt kein Bargeld mehr, das wäre natürlich wir wären eine ganz andere Gesellschaft und wir wären eine weniger freie Gesellschaft auf jeden Fall. Da gehen ganz viele gefährliche Entwicklungen mit einher. Und jeder, der mal 5 Minuten drüber nachdenkt, sieht das eigentlich auch. Also ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass sie damit durchkommen mit diesem Plan. Das war der Teil der Eliten, der sich das wünscht, der Finanzeliten, das ist ja auch nur ein kleiner Teil. Ja? Viele haben ja auch ein Interesse am Bargeld. Es war, als dieser Vorschlag kam von Schäuble, gab es großen Widerstand vom deutschen Handel. Gab es von Lobbyisten vom deutschen Handel, die gesagt haben, nee, Moment mal, wir wollen da nichts einschränken mit Barzahlungen und so. Also ich glaube, da formiert sich noch einiger Widerstand, wenn dies durchgezogen wird.
Aber weil Sie von Widerstand gesprochen haben, Lissabon-Verträge, EZB, Troika, wir haben in Griechenland gesehen, welche Macht Banken dort haben. Also die Griechen haben ja mit ihrer Wahl damals unter Syriza gesagt, also dass sie jetzt nicht gegen Sparpakete sind, aber so wie Banken im Hintergrund sagen, wie die auszusehen haben, dagegen sind sie. Und dann wurde da eben gewählt, da war das Ergebnis eindeutig und am Ende ist noch was Schlimmeres bei rausgekommen. Also letztendlich haben sie falsch gewählt, das ist doch die Botschaft. Am Ende bestimmen Banken, ob das gültig ist, diese Wahl.
Aber alles hat einen Preis. Und dieses Muster, was jetzt an Griechenland durchexerziert worden ist, der Preis ist, dass ganz viele Leute begriffen haben, was das eigentlich für ein System ist.
Das war glauben Sie, dass Sie begriffen haben? Oder
also
ist das
auch aus dem Sinn? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist vielen Leuten noch klarer geworden. Also ich sehe eigentlich Geschichte immer so als Spiel von Kräften. Und wenn eine Kraft ganz radikal ist, dann entsteht eine Gegenkraft dazu. Ja? Das ist mein Bild auf die Geschichte. Also das ist optimistisch. Und ich glaube eben wirklich, dass alles hat einen Preis. Und wenn man solche radikalen Maßnahmen macht, was der IWF und die internationale Finanzklasse an Griechenland durchexerziert haben und jetzt noch durchexerzieren im Moment, der Preis ist, dass ganz viele Leute wach werden und dass die Leute in anderen Ländern, in Portugal, in Italien, wo es auch nicht so gut läuft, viel stärkeren Widerstand leisten werden in der Zukunft. Das glaube ich schon.
Macht korrumpiert, ich sage dann immer, absolute Macht korrumpiert absolut. Banken aufgrund eben ihrer enormen Macht durch enorme Geldsummen, die sie einfach schöpfen können, wo sie praktisch jeden kaufen können, die agieren ja auch in Bereichen, wo man gar nicht erst denken würde, dass was mit Banken zu tun hat. Sie haben ja auch Thinktanks und Davos und ihre ganzen Bilderberger und was es alles gibt. Es gibt ja auch ein Zitat, wo ich wirklich sehr lachen musste, wo Sie Klaus Kleber zitiert haben. Warum denn das ZDF und das Heute-Journal nicht über die Bilderberger berichtet. Wissen Sie nochmal die Antwort? Was kam denn da als Antwort? Wo sich auch Banker treffen mit Industriellen und Rüstungsfirmen und so weiter.
Ja, das war also, letztes Jahr war Bilderberg in Österreich. Und kurzer Hintergrund, und das österreichische Fernsehen, ORF, die ZIP ist die Nachrichtensendung, bei denen Armin Wolf ist der Sprecher, ein sehr guter Journalist, der hatte einen Bilderberg-Organisator live im Studio und hat dem live kritische Fragen in der Hauptnachrichtensendung Österreichs gestellt, wo ich dachte, hoppla, sowas geht auch, das traut sich ja hier keiner. Und dann habe ich einfach Klaus Kleber angeschrieben, der ja öfter mal auf Leserzuschriften auch antwortet, der sich auf solche Debatten auch manchmal einlässt. Und sagte, hab ihm einen Link geschickt, Ihr Kollege Armin Wolf, schauen Sie mal, wann gibt's denn sowas mal im ZDF? Ja, meine Frage. Und sagte, was ist das, find er jetzt gar nicht so mutig und was wäre denn dabei? Und dann habe ich ein bisschen Hintergrund, Bilderberg hier und da. Und dann meint er, so wirklich wichtig wäre das doch nicht. Und wenn es wichtig wäre, dann hätten doch die anderen auch schon drüber berichtet, so ungefähr, ja, in dem Tonfall. Es war aber so, dass beim letzten Jahr Bilderberg Österreich das erste Mal auch im Mainstream kritische Berichte kam. Es kam bei Spiegel Online ein kritischer Bericht, es kam in einem Handelsblatt, es kam in mehreren Zeitungen was. Also das wächst schon ein Bewusstsein dafür. Und so Leute, Kleber ist ja nur ein Beispiel jetzt für unsere Leitmedien, wie die das Thema betrachten. Ich denke, da kommt schon Bewegung rein in die Sache und dass das nicht mehr einfach so abgetan werden kann als verrückte Spinnereien, wenn sich auf so einer Konferenz Finanzpolitiker mit den oder Vertreter der Zentralbanken mit Bankiers treffen, ohne Kameras, ohne Protokoll. Das geht ja wohl nicht.
Also. Interessant fand ich auch, dass, was ich gelesen habe, dass der ehemalige General Petraeus, der ja nicht mehr mitspielen darf, wegen einer Affäre, hat man offiziell gesagt. Ich glaube, er war mit der amerikanischen Politik in Afghanistan, im Irak nicht zufrieden. Dass der dort auch war, und aber der ist inzwischen als Berater tätig. Für welche Branche denn?
Ja, für einen großen Finanzinvestor. Das sind eben diese Überschneidungen. Das sind diese Überschneidungen, was viele Militärs eben auch da oder rekrutiert werden direkt von großen Finanzkonzernen. Ja. Das ist auch ein großes graues Feld, worüber man nicht so viel erfährt.
Bevor wir auf eine mögliche und vielleicht bessere, weil ja für die Allgemeinheit bessere Zukunft des Geldes kommen, Schweiz, vielleicht nochmal zurück in die Geschichte, dass Banken ja auch untereinander Krieg führen gegen andere Banken. Es gibt ein schönes Beispiel, ich wusste zwar nicht, dass das Kapitol und das Weiße Haus mal gebrannt haben, was auch durch Banken finanziert wurde, die kamen allerdings aus England, dass die Bank of London mal ein Schiff in die Vereinigten Staaten geschickt hat mit einer Druckerpresse an Bord und dort wurden dann Dollars gefälscht. Können Sie das erzählen?
Ganz genau.
Wann war das denn?
Das war zu Zeiten der amerikanischen Revolution, also so in den 70er Jahren.
Ja.
Da ging es ja darum, dass die USA unabhängig werden wollten, einen Kampf geführt haben um ihre Unabhängigkeit.
Wie wurde damals in Amerika bezahlt?
Ja, das gab eben ganz verschiedene, es gab keinen einheitlichen Dollars, die jetzt von irgendeinem zentral gedruckt wurden. Es gab private.
Viele Geldsorten quasi.
Jede Bank hat ihr eigenes Geld gedruckt, sozusagen.
Nochmal, jede Bank hat ihr eigenes Geld gedruckt.
Ja, mehr oder weniger so lief das ab. Ja. Und dann gab es ja komplizierte Tabellen, wie sind heute die Kurse von dem Bankengeld und das Bankengeld, das änderte sich dann jede Woche und je nach Region. Und das war also sehr kompliziert, ging aber auch. Also die haben auch, sind auch über die Runden gekommen. Das ist halt in Deutschland undenkbar, aber die haben das irgendwie gepackt.
Ja.
Die amerikanische Revolution war auch letztlich nur möglich mit selbstgeschöpftem Geld.
Ja.
Das nannte sich damals Continental Dollar. So hieß dieser Dollar, den die Revolutionäre gedruckt haben, um wiederum ihre Truppen zu bezahlen.
Ja.
Das, was wir vorhin schon mal hatten.
Die Deckung war, ihr müsst das nehmen, wir garantieren dafür irgendeine Leistung.
Naja, die wollten das ja. Das war ein politischer Kampf.
Ja.
Die haben ja auch, das war ja auch ideologisch aufgeladen.
Ja.
Wir wollen unabhängig werden, so wir kämpfen gegen den gegen dieses Mutterland, das uns unterdrücken will, Großbritannien. Das war ja, eine Nation hat sich sozusagen erhoben gegen ein Imperium. So,
ja.
Das ist ja eben das Verrückte, was die Amerikaner heute irgendwie vergessen haben. Ja,
dass sie selbst.
Dass das mal andersrum war früher.
Ja.
Und, oder die amerikanische Führungselite. Und also die hatten ihr eigenes Geld gedruckt für der Continental Dollar. Und dann, die Briten waren sehr clever, die haben gedacht, was können wir jetzt noch machen, wie können wir denen in die Quere kommen? Ja, wir fälschen einfach deren Geld und bringen das bei denen im Umlauf. Wir haben die ein Schiff geschickt, wie sie sagten, mit Druckerpresse, haben annonciert, in der New York hatten sie dann besetzt und haben in der New Yorker Zeitung annonciert, wir haben hier diese Bogenweise, das Falschgeld können sie abholen, 11 Uhr da in dem und dem Büro und fahren sie ins Land und bringen sie unter die Leute.
Ja, gehen sie einkaufen, gehen sie shoppen.
Und das ist natürlich perfide, aber super clever. Ne?
Ja.
Also damit haben sie mit dazu beigetragen, dass dieses Geld dann entwertet worden ist. Ja? Und sozusagen die Revolution in Schwierigkeiten kam. Also sie konnten die Revolution nicht aufhalten.
Aber sie konnten sie verzögern.
Sie konnten sie verzögern mit Falschgelddruck. Das ist schon die britische Regierung. Ne?
Und Continental ist ja auch in den Sprachgebrauch übergegangen.
Ja,
für etwas,
not worth a Continental. Also es ist quasi nichts wert, weil das eben nachher so an Wert verloren hat. Und in späteren Geschichtsbüchern hieß es immer, diese Revolutionäre, die haben einfach zu viel Geld gedruckt. Und da sieht man mal mit dem Papiergeld, das ist alles ganz unsicher.
Deswegen lieber zurück zum Goldstandard.
Diese Geschichte mit der Fälschung wird immer so ein bisschen, da wurde auch was gefälscht und so. Aber das ist nicht so richtig registriert worden von vielen Historikern, weil es natürlich ein anderes politisches Bild zeigt.
Es gab aber, weil Sie es gerade nochmal gesagt haben, es gab eben unterschiedliche amerikanische Banken, die also untereinander auch konkurriert haben.
Wurde
ja dann 1913 wurde das ja dann weitgehend geändert mit der Schaffung der Federal Reserve. War das auch etwas, was man in aller Öffentlichkeit diskutiert hat, dass alle das mitbekommen, oder war es eher so eine Nacht-und-Nebel-Aktion?
Ja, das ist die Gründung. Das ist, in den USA gab es 3 Gründungen von Zentralbanken. Das war 1791 ist die erste gegründet worden, dann 1816.
Immer wieder aufgelöst irgendwann.
Wieder aufgelöst, es gab immer Kämpfe darum. Weil die Leute haben immer gespürt, das geht hier gegen unsere Interessen, das ist Eliteninteresse, Zentralbank ist immer Eliteninteresse. Und dann gab es immer Riesenkampf. 1816 und 1913 das dritte Mal, die gibt es bis heute. Die haben es cleverer angefangen. Als sie dann beim dritten Mal das gebaut haben, haben sie es von, also was ich sagen wollte, jede dieser 3 Zentralbankgründungen war nie eine Initiative von Abgeordneten. Es war auch keine Bürgerinitiative.
Nicht.
Oder irgendwie der Präsident hat sich's ausgedacht. Es war immer eine Initiative von reichen Finanziers. Und das ist nicht so richtig bekannt. Also jeder denkt immer, ja, Zentralbank, das ist doch was Öffentliches, das haben sich Politiker ausgedacht. Diese amerikanischen Zentralbanken sind ganz klar immer Initiativen von den reichen Finanziers. Warum wollten die das machen? Die wollten ihren Einfluss dauerhaft sichern. Mhm. Die wollten eine private Zentralbank, an der sie Großaktionär sind,
ja,
weil die wussten genau, Großaktionär von der Zentralbank hast du politischen Einfluss für Jahrzehnte.
Mhm. Also sie wollten ein Monopol sichern und ein Kartell aufbauen. Das ist ihnen ja letztendlich auch gelungen.
1913 haben sie es sehr klug angefangen. Also sie haben wirklich mit langem Vorlauf und haben die wichtigsten Leute zusammenkommen lassen, und haben ein Zentralbanksystem aufgebaut, was ausgefeilter war als die Zentralbanken zuvor. Mhm. Haben sich dabei orientiert an der Deutschen Reichsbank, haben sie auch studiert.
Ja.
In diesem Sinn, dass man eine private Zentralbank hat mit staatlicher Garantie, ja, dass man diese beiden Sphären miteinander verschmelzen muss. Ja, und es gibt sie bis heute und sie haben das sehr klug sich ausgedacht. Mhm.
Auch die Idee der Leitwährung ist von Schacht, das haben die Amerikaner übernommen und aus der Reichsmark wurde letztendlich der Dollar. Also die Idee, dass jeder nehmen muss, ist eine Nazi-Idee gewesen. Lassen Sie uns in die Zukunft einen Sprung machen, nämlich in die Schweiz. Dort gibt es ja so etwas wie direkte Demokratie. Soll man nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. In der Schweiz arbeitet man ja an etwas, ich glaube, dafür kann man den Begriff Vollgeld benutzen. Das ist das, was die sich wünschen. Können Sie mal erklären, was ist denn dieses Vollgeld und womit müssen wir theoretisch rechnen, was wir vielleicht schon demnächst in der Schweiz haben?
Also Vollgeld ist so ein Begriff, wenn ich damit umgehe oder darüber lese, ich merke mir, viele Leute sind irritiert. Die haben irgendwie falsche Vorstellungen, die denken, das ist irgendwas ganz Esoterisches oder Abseitiges.
Nein.
Im Grunde ist es einfach nur Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Mhm. Kein Privater soll Geld schöpfen. Das ist es eigentlich. Mhm. So, und dann gibt es verschiedene Modelle. Das Vollgeldsystem ist ein Modell, was von dem deutschen Josef Huber maßgeblich entwickelt worden ist. Der auch in der Monetative, das ist ein Verein in Deutschland, der sich dafür einsetzt, die Geldschöpfung in öffentliche Hand zu übertragen.
Transparent, wo jeder genau weiß, was da passiert.
Wo man auch Mitglied werden kann und wo kluge Debatten geführt werden und so weiter. Es gibt diese Vereine in vielen Ländern. Es gibt in England einen ähnlichen Verein, der nennt sich Positive Money Campaign.
Ja.
Die machen was ganz Ähnliches mit anderem Personal, aber mit gleichem Ziel. Es gibt es in vielen Ländern. Es gibt es in den USA, es gibt es in Holland, in vielen europäischen Ländern.
Also es ist ein Trend.
Das ist einfach ein Politikwechsel, den viele Leute jetzt sich wünschen. Und der einfach, wenn man die Historie betrachtet, was ist eigentlich Geldschöpfung, wie war das früher, dann sieht man einfach, es ist an der Zeit. Wir müssen daran, wir müssen zumindest darüber reden. Mhm. Und uns austauschen und es ist ein großes Bildungsprogramm auch nötig. Also das muss in die Schulbücher rein, das muss in die Lehrpläne rein.
Das muss in die Parlamente.
So, ja, und das muss alles gemacht werden und das wird nicht von heute auf morgen gehen und das wird jetzt auch nicht, wir werden jetzt nicht in 2 Jahren ein neues Geldsystem haben, aber wir brauchen eine große, breite öffentliche Debatte zu diesem Thema. Mhm. Und das Vollgeldmodell ist ein interessantes Modell, was viele Anhänger hat. Und in der Schweiz haben sie eine Unterschriftensammlung gemacht, da haben sie im letzten Jahr über 100.000 Unterschriften dafür gefunden. Und was bei der Schweiz ja irgendwie charmant oder nicht nur charmant, was an der Schweiz toll ist, wenn da einer 100.000 Unterschriften oder mehrere Leute 100.000 Unterschriften sammeln, dann muss das Parlament darüber abstimmen. Mhm. So, das muss man erstmal einbauen in sein staatliches System. Also da kann Deutschland sich echt eine Scheibe abschneiden.
Wünschen Sie sich das auch für Deutschland?
Ja, natürlich. Das gibt natürlich auch Risiken, wenn man sagt, okay, bei jeder Entscheidung hier und da. Es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen, aber ich persönlich halte das für ein gutes Modell und die Schweiz.
Ist es doch nicht erstaunlich, dass ausgerechnet die Schweiz, die ja sehr, sehr stark von diesem Geldsystem lebt, ist ja der Tresor der Welt, dass die das wollen?
Was sind
das für Schweizer, die das wollen? Die leben doch ganz gut damit, so wie es ist.
Ja, wer? Also wer hat jetzt dafür unterschrieben? Die Banker haben wahrscheinlich nicht dafür unterschrieben, würde ich jetzt mal unterstellen. Ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es in der Schweiz demnächst einen Volksentscheid dazu. Genau, ich habe das falsch gesagt. Nicht das Parlament entscheidet dann darüber, sondern es gibt dann einen Volksentscheid, wenn 100.000 Leute unterschrieben haben. Habe ich falsch gesagt eben. Das ist der eigentliche Punkt. Also, dass man wirklich dem Volk auch das zutraut, eine solche Entscheidung, die alle betrifft, auch selber auf der Basis in einer guten Informiertheit dann auch treffen zu können.
Was würde das bedeuten, wenn die Schweiz sagt, das wollen wir? Was bedeutet das für Europa?
Wenn
der Tresor der Welt in Europa sagt, wir wollen eine andere Art von Geld. Also wir wollen eine Entprivatisierung letztendlich.
Das bedeutet, dass eine ganz andere Debatte in Gang kommt. Also dass ganz anders über das Thema geredet werden wird. Das bedeutet, dass auf jeden Fall, Europa ist insofern natürlich viel schwieriger, weil wir den Euro haben. Wir haben eine gemeinsame Währung für mehr als 20 Länder. Mhm. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Ja,
wie lange haben wir das denn noch?
Das weiß ich nicht zu sagen. Und da haben die Schweizer natürlich schon einen Vorteil. Die haben ihre eigene Währung, wo man mal leichter so eine Reform umsetzen kann und wo man auch gut einfach mal ein Modell schaffen kann und mal schauen kann, wie läuft das denn dann, wie geht denn das? Mhm. Ja, also ich finde das sehr positiv, dass das in der Schweiz gerade passiert und kann nur jeden ermuntern, sich darüber zu informieren,
was da genau vor sich geht, was die Leute da wollen, für was die unterschrieben haben und ja, und darüber zu diskutieren miteinander.
Mhm. Herr Schreier, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es macht auf jeden Fall Lust, sich dieses Buch zu kaufen für Geld. Das ist immer noch so. Mhm. Ja, ich glaube, gegen Tausch ist es im Moment bei Ihnen nicht zu bekommen, bei Westin eben auch noch nicht. Wer regiert das Geld? Banken, Demokratie und Täuschung. Ich kann das Buch nur empfehlen, weil es sind, glaube ich, 13 Kapitel, 13, die gar nicht so dick jedenfalls sind, sondern kurze Abschnitte dabei, wo ich auch lachen konnte, weil sie bringen sehr viele Dinge auf den Punkt, hinterfragen viele Dinge, wo ich sage, stimmt, so wie er das schreibt, warum ist das eigentlich so? Das habe ich doch auch verstanden, warum lasse ich mir das gefallen? Die tauchen in die Geschichte des Geldes ein und man erfährt sehr viel eben auch über, ja, sag ich mal, Kriegsführung von Bankern über Staaten untereinander. Jeder möchte gerne die Macht haben. Es ist sowieso wie so ein Comic, ja, wo jeder dem anderen immer einen auf den Kopf haut. Ja, ja. Meine letzte Frage an Sie, weil wir auch über Bargeld gesprochen haben und über eben elektronisches Geld. Ganz ehrlich, wie oft bezahlen Sie denn noch bar?
Ja, auch nicht immer, wenn man es könnte.
Wollen Sie jetzt wieder mehr bar bezahlen?
Man muss es machen. Also es ist wirklich, man kann diesen Leuten nur entgegentreten, indem man ihnen wirklich zeigt, wir verwenden das Bargeld, ja. Mhm. Und wenn die Leute, das ist ja ein bisschen das Ding in Skandinavien, wo die Schweden teilweise schon völlig weg sind und alle sagen, ach, was brauchen wir noch Bargeld? Das ist doch viel komfortabler. Solche Leute kann man natürlich leicht über den Tisch ziehen bei diesem Thema. Mhm.
Würden Sie dazu raten, dass man sagt, okay, das Geld, was ich in der Woche brauche, das hole ich mir an einem Automaten und dann kann ich quasi auch anonym ja damit bezahlen, weil elektronisches Geld ja auch verfolgbar wurde, hat der eingekauft, die Daten werden ja auch Ist das eine Methode, wo Sie sagen, da kann man das mal wieder ein bisschen üben?
Das ist einfach ein gutes Prinzip, ja, dass man wirklich darauf achtet, dass eben bestimmte persönliche Dinge auch persönlich bleiben und nicht überprüfbar werden. Mhm. Weil wir wollen ja alle keinen Überwachungsstaat und kein Überwachungssystem, sondern wir wollen ja unsere Freiheit bewahren, so viel wir noch davon haben, und da spielt Bargeld eben auch eine große Rolle.
Wer regiert das Geld? Eine Reise ins Zentrum der Macht. Eine letzte Frage, die ich fragen muss, stellen möchte aber auch. Was kostet das Buch?
17,99.
17,99. Ja. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Schreier. Danke.
Dankeschön für die Einladung. Mhm.
Ich kann dieses Buch, wie gesagt, nur empfehlen. Und das Thema Geld, es ist spannend auf jeden Fall. Auch obwohl ich viele Bücher schon zum Thema Geld gelesen habe, dieses Buch gibt noch ein paar neue Aspekte dazu. Und es ist vor allem unterhaltsam. Man kann es an zwei Abenden durcharbeiten. Und es begeistert für das Thema, auch wenn man bisher gedacht hat, Geld sei eine sehr trockene und staubige Angelegenheit. In diesem Buch auf jeden Fall nicht. Man braucht auch keine Fachkenntnisse im Bereich Volkswirtschaft, um das zu verstehen. Es ist so geschrieben, typisch Paul Schreier, dass es wirklich jeder lesen kann. Übrigens auch was für Banker, die können da auch was lernen. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt Damage.
KenFM.de